Heute geht es um ein Thema, das mir total leidig ist, auf der anderen Seite auch total wichtig ist. Es begleitet mein Leben. Ich weiß, dass es viele von euch auch begleitet. Statistisch gesehen jede 10. Frau zwischen 30 und 50, das muss man sich mal geben. Die Rede ist von Hashimoto. Hashimoto ist ein Thema, was, by the way, immer wieder auftaucht im Kinderwunsch, unerfüllten Kinderwunsch ganz häufig zum Thema Fehlgeburten. Ich werde nicht schwanger. Oder meine Hormone stimmen irgendwie nicht, meine Laune stimmt nicht, mein Gewicht, meine Haare, mein Schlaf und alles Mögliche hängt damit zusammen. Deswegen finde ich das auch so interessant, weil ich heute weiß, was ich damals gerne gewusst hätte, dass man so viel mehr machen kann. Ja, viele Ärzte nehmen an, dass es reicht, wenn der TSH-Wert bei 1 ist. Das ist natürlich eine Meinung, die kann man haben, muss man aber nicht teilen. Ich teile sie persönlich nicht. Und darüber spreche ich heute mit Katharina Kurz. Sie ist ganzheitliche Hashimoto-Coaching, hat schon über 200 Frauen begleitet, finde ich richtig, richtig super, ja. Und das zeigt ja auch, wie man trotz Diagnosen beschwerdefrei leben kann, wenn man genau weiß, wie es funktioniert. Sie unterstützt beim Kinderwunsch und gibt alle Antworten auf meine ganzen Fragen, die ich ihr gestellt habe. Halbe Hallo Wunschkind, schön, dass du hier bist. Lass uns direkt in die Folge reinstarten.
Googlest du öfter Eizellen, Hormone und Schwangerschaftstest als Urlaubsziele? Fragst du dich, wie etwas so Natürliches so kompliziert sein kann? Dann willkommen bei Hallo Wunschkind, dem Podcast für alle, die noch warten. Ich erzähle dir, wie es bei mir wirklich war. Ich rede mit anderen Frauen, die genauso wissen, wie sich Kinderwunsch anfühlt, im Real Talk und in der virtuellen Mädelsrunde. Du stellst deine Fragen und ich gebe dir ehrliche Antworten. Und wenn es ganz tricky wird, holen wir uns Profis dazu, die uns genau das erklären, was wir alle wissen möchten. Und jetzt freue ich mich, dass du dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge.
Wir sprechen über ein Thema, was mich selber auch betrifft, nämlich über Hashimoto und in dem Zusammenhang natürlich, weil wir sind hier in einem Kinderwunsch-Podcast, auch über Kinderwunsch. Hi Katharina, schön, dass du da bist.
Hallo Judith, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Das Thema Kinderwunsch ist für mich auch ein sehr wichtiges Thema und ich bin gespannt auf das Gespräch.
Erzähl mal kurz, was du machst.
Also wir coachen im Prinzip Frauen, tatsächlich nur Frauen, keine Männer, in unserem Unternehmen, die Hashimoto haben oder auch eine reine Schilddrüsenunterfunktion und unterstützen sie neben der schulmedizinischen Betreuung dabei, ihre gesundheitlichen Probleme loszuwerden, sprich ihre Müdigkeit, ihre Erschöpfung in den Griff zu bekommen, die Gewichtsthematik anzupacken, die häufig leider ja auch da ist, Zyklusprobleme, da werden wir heute noch drauf eingehen, sprich wir unterstützen die Frauen mit Hashimoto und Schilddrüsenunterfunktion ganzheitlich, dabei wieder fit und gesund zu werden.
Du hast deine eigene Geschichte mitgebracht, denn du bist ja nicht umsonst ohne Grund da, wo du jetzt stehst, beruflich. Erzähl mal, was hat deine Geschichte damit zu tun?
Also ich habe tatsächlich Hashimoto von klein an. Bei mir wurde Hashimoto vererbt. Das ist mütterlicherseits in der Familie. Und es war eigentlich von Anfang an klar, ich habe das auch. Wir haben relativ früh meine Antikörper messen lassen, die Schilddrüse überprüfen lassen. Und dann habe ich, glaube ich, auch so mit 8, 9 Jahren schon angefangen, L-Thyroxin einzunehmen. Also das typische Schilddrüsenpräparat, das man verschrieben bekommt bei Hashimoto und Schilddrüsenunterfunktion. Und es war für uns total normal. Meine Mama hat einfach schon ihr ganzes Leben lang auch diese Tabletten eingeworfen, ihre Mama auch. Und wir haben das einfach nicht hinterfragt. Und als es dann bei mir so Richtung Pubertät ging, ging das dann los mit extremen Zyklusbeschwerden, PMS. Als kleines Kind einfach auch schon, so mit 12, 13, habe ich so Todesunterleibsschmerzen gehabt. Hatte schon früh mit meinem Gewicht zu kämpfen und das zog sich dann wirklich bis ins jugendliche Alter hoch. Und dann auch bis in die Uni, wo ich teilweise wirklich Probleme hatte, meine Augen offen zu halten, auch schon in der Schule, vor Müdigkeit und Erschöpfung. Dann das Thema Haarausfall, damit habe ich mich auch rumgekämpft, Schwindel. Das sind alles Dinge, die ich mitgenommen habe, alles gesundheitliche Probleme, unter denen ich gelitten habe. Und wir haben das nie so richtig auf die Schilddrüse zurückgeführt, weil es war ja einfach normal, okay, man nimmt halt das Thyroxin und fertig, ne? Dann ist das schon gut so. Meine Schilddrüse, das war auch immer unauffällig in der Diagnostik, ne? Wir haben einmal im Jahr, bin ich schön brav zum Arzt gegangen, Werte wurden abgenommen, alles gut, alles in der Norm, Haken dahinter. Und ich habe mich immer gefreut und war immer stolz, dass ich trotz Hashimoto so tolle Blutwerte habe. Naja. Ich wurde dann eines Besseren belehrt. Ja.
Waren das denn wirklich auch schon die Antikörper da?
Ja, da waren auch schon Antikörper.
Mit 9 hattest du schon die Antikörper?
Ja, die waren bei mir sofort da. Man hat auch schon ganz früh bei mir ein inhomogenes Schilddrüsengewebe im Ultraschall gesehen. Das heißt, die Entzündungsprozesse waren schon im Gang. Und man hat auch schon gesehen, dass die Schilddrüse einfach verkleinert war, schon in jungen Jahren. Das war halt echt für mich, es, jetzt im Nachhinein ist es krass, weil man natürlich den Prozess hätte aufhalten können, hätte man es besser gewusst. Für mich war so der, ich sag mal, der Knackpunkt eigentlich, als ich mit 19, 20 die zweite Autoimmunerkrankung diagnostiziert bekommen habe, und das war die Zöliakie. Sprich, ich verzichte seither jetzt 10, 11 Jahre komplett auf Gluten. Und ich war damals Anfang 20 und habe gesagt, es kann doch nicht sein, dass ich gesundheitlich so schlecht dastehe, dass ich zwei Autoimmunerkrankungen habe. Wo soll das denn hinführen im
Mit
Laufe
20
meines
schon,
Lebens?
ne?
Mit 20. Ja, genau.
Wie bist du darauf gekommen, dass du Zöliakie hast?
Oh je, ich war im Ausland und hatte da wirklich die schlimmsten Probleme. Hab dann gedacht, na gut, im Ausland kann man sich immer mal was holen. Ich war im Regenwald, ich habe da auch das Wasser getrunken, was natürlich verunreinigt sein kann. Dementsprechend habe ich dann halt gedacht, na gut, ich lasse jetzt halt mal meinen Darm untersuchen, Darmspiegelung, Magenspiegelung, und dort wurde tatsächlich die Zöliakie festgestellt. Das war mein großes Glück, dass die Zeit bis zur Diagnose sehr kurz war. Trotzdem waren meine Dünndarmzotten schon fast nicht mehr vorhanden. Es gibt da eine bestimmte Marscheinteilung, und bei mir war es eigentlich die höchste Marscheinteilung. Das heißt, Dünndarmzotten fast nicht mehr vorhanden. Und natürlich hängt die Darmgesundheit auch wieder mit der Schilddrüse sehr eng zusammen. Und ich habe auch gemerkt, mir ging es da deutlich schlechter. Ich habe weiter an Gewicht zugenommen. Ich habe mich so rumgequält mit Müdigkeit. Ich habe in meine Haare gefasst und hatte büschelweise Haare einfach in den Händen und musste nach dem Duschen und Haare waschen immer den Boden saugen, weil alles voller Haare war.
War das nach der Zöliakie-Diagnose noch schlimmer geworden mit den Haaren oder war das dir sowieso schon immer die ganze Zeit, dass du Probleme hattest?
Das hat sich so alles potenziert, und ehrlicherweise muss man ja auch sagen, man versucht ja seine Symptome so ein bisschen immer runterzuspielen. Ne? Man versucht dann ja zu sagen, ach Mensch, ja, Haarausfall, das hat doch mal jeder, ist doch kein Problem. Oder ach, Unterleibsschmerzen, wenn man die Periode hat, völlig normal.
Haben
Und
alle.
dann, ja, haben
Ja,
alle,
ist halt so.
das ist halt so, genau, dann nimmt man eine Ibu oder Buscopan, dann läuft das schon. Und ich glaube, mir wurde dann erst so richtig bewusst, dass meine Gesundheit wirklich tiefgreifend nicht in Ordnung ist. Und das war, glaube ich, für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich was ändern. Zu dem Zeitpunkt war ich aber schon im Studium, habe was anderes studiert, bin ursprünglich tatsächlich Agrarwissenschaftlerin. Das heißt, ich habe mich viel mit Tierhaltung, Ernährung, Pflanzen beschäftigt und bin dann nach Ende des Studiums auch da in diesen Bereich gegangen, habe dort gearbeitet und mich währenddessen tatsächlich dann zum Health Coach ausbilden lassen. Und das ist auch die Ausbildung, mit der ich mich dann entschieden habe, mein Unternehmen aufzubauen.
Aufgrund deiner eigenen Geschichte.
Genau, ich wollte mir selbst helfen. Ja.
Ja, das heißt, du hast keine Hilfe bekommen von den
Nein.
Ärzten.
Nein, ich habe keine Hilfe bekommen. Es war immer typische Aussage, ja, es könnte sein, dass sie einfach zu viel essen, sie bewegen sich wahrscheinlich zu wenig und dadurch kommen die Gewichtsprobleme. Und ja gut, Müdigkeit hat doch auch mal jeder, liegt irgendwie bestimmt am Wetter.
Also niemand hat denn diesen
Nein.
Zusammenhang gestellt zur Schilddrüse, zur Hashimoto?
Es war immer so, ja, das ist halt bei Ihnen in der Familie, da kann man nichts machen, außer dass wir Thyroxin hochdosieren können. Ich glaube, ich habe damals mal mit 25 gestartet und war dann irgendwann bei 75 angekommen, und so hat man halt immer ein bisschen weiter gesteigert, je nach Beschwerden, ja, ein bisschen hochfahren, dann wird das schon.
Und deine Mama, wie war das mit deiner Mama? Die hat das ja auch Ewigkeiten gehabt. Für die war das ja wahrscheinlich auch normal, oder?
Total. Ja, ich meine, wir sind ja vom Alter her ungefähr gleich, du und ich. Und wir sind die Generation, die halt früher einfach auch noch die Pille bekommen hat, was total normal war. Mit
Total.
13, 14, hier bitteschön Pille.
Hat man auch nicht hinterfragt, oder? Das war so
Nein,
das Sicherste,
nein.
was man machen kann. Das gehört dazu.
Genau.
Alle machen das. Das kommt ja
So
auch noch
ist es.
dazu.
So ist es,
Nimmst du das
genau.
und dann hinterfragst du
Ja.
es auch nicht mehr, weil jeder macht's.
Genau, und ich glaube, so war es bei ihr auch mit dem Thema Schilddrüse und Hashimoto. Wir haben das einfach nicht hinterfragt, weil für sie war es auch einfach normal. Wir haben das als gegeben hingenommen, dass das nun mal auf jeden Fall vererbt wird und das ist halt sozusagen unser Leidensthema in der Familie. Aber hinterfragt haben wir das nie.
Spannend, dass du dann gesagt hast, da kann man was machen. Hattest du den Glauben daran, dass du dir selber helfen kannst durch deine Coaching-Ausbildung?
Also die Coaching-Ausbildung, die ich gemacht habe, habe ich tatsächlich wirklich nur mit dem Hintergrund gemacht, mir selbst und meiner Mama helfen zu wollen. Einfach nur, um mir Wissen
Ja,
anzueignen.
verstehe ich.
Habe da wirklich eine Ausbildung gekauft, sehr, sehr viel investiert finanziell. Und ja, konnte mir dadurch tatsächlich selbst helfen. Das war der erste Punkt. Und dann kam aber immer so drumherum Freunde und Familie: Ja, Mensch, was hast du für eine Ausbildung gemacht? Dir geht es irgendwie viel besser. Du hast ja mal da was erzählt. Kannst du
Ach.
nicht mal auf meine Blutwerte gucken?
Ah ja.
Ja, so bin ich da reingerutscht, tatsächlich.
Also es ist wirklich, also ich habe das auch erlebt. Es sind viele um einen herum, die dieselben Themen haben. Und wenn das nicht Hashimoto ist, dann ist es vielleicht Rheuma oder ein Eisenmangel oder irgendwas anderes, wo man sich fragt, was ist mit mir los? Viele Leute fühlen sich nicht gut. Oder die wenigsten fühlen sich richtig fit, sagen wir es mal so. Und ich kenne das auch, dann kommen die und fragen, hast du davon eine Ahnung? Guck doch mal hier drauf. Und meistens ist das dann so, dass der Arzt das alles als okay empfindet. Ist alles in Ordnung, ne? Stell dich nicht so an. Ja, das sagen die vielleicht nicht, stell dich nicht so an, aber so nach dem Motto, es ist alles gut. Und man selber merkt aber, es ist ganz viel einfach nicht in Ordnung. Man fühlt sich, ich glaube, viele fühlen sich auch energielos, schlapp. Viele Frauen, die ich kenne, die das erzählen und fühlen sich auch nicht ernst genommen von vielen Ärzten. Vielleicht hat man mal Glück und ist beim guten Arzt. Aber nur alleine mit den Schilddrüsenwerten ist das ja schon ein Riesending, wenn die dann nur auf den TSH-Wert gucken.
So ist es.
Und das nicht, das ist dann so gegeben. Das ist halt TSH ist das Wichtigste und da gucken wir jetzt drauf und alle anderen Werte sind unwichtig.
So ist
Ja.
es. So ist es. Vielleicht können wir an der Stelle, weil ich das immer sehr, sehr eindrücklich finde, das mal klarzustellen, vielleicht können wir an der Stelle mal einwerfen, dass es TSH überhaupt gar kein Schilddrüsenparameter ist.
Ist ein wichtiger Punkt.
Genau.
Erzähl, erzähl.
Ja, das TSH, also thyroidea-stimulierendes Hormon, sprich schilddrüsenstimulierendes Hormon, ist eigentlich ein Hormon aus der Hypophyse, sprich aus unserer Schaltzentrale im Gehirn und hat gar nichts eigentlich mit der Schilddrüse an sich zu tun, sondern stimuliert einfach nur die Schilddrüse und gibt das Signal, Schilddrüse, bitte mehr oder weniger Schilddrüsenhormon produzieren. Aber es ist offiziell kein Schilddrüsenhormon, sondern ein Hypophysenhormon.
Und vor allem diesen TSH-Wert, also der ist ja auch super schnell veränderbar, ne? Durch Stress, durch Medikamente, Erkältung und so weiter, ne? Und wenn man dann nur den TSH misst, was ist das für eine, was steckt da für eine Aussage dahinter? Kannst du es mal
Tja.
kurz erklären? Weil viele fragen mich dann, hä, wieso denn FT3, FT4? Weil es sind auch so wichtige Werte, die man meiner Meinung nach messen sollte. Du kannst ja gleich nochmal erzählen, wie du das siehst. Aber das ist ja mal das, was ich nehme, worauf ich sehr, sehr achte. TSH ist für mich total unwichtig.
Ja, korrekt, so ist es. Wenn wir uns die schulmedizinische Leitlinie dazu anschauen, auch zum Thema Kinderwunsch, wenn man da schon mal die Brücke ein bisschen schlägt, haben wir auch hier wieder den Fokus auf den TSH-Wert. Sprich, der TSH sollte bei Kinderwunsch zwischen 0,5 und maximal 1,5 liegen. Das ist das, was im Prinzip nach Leitlinie angeordnet wird. Wenn du eben außerhalb liegst, meistens ist der TSH-Wert zu hoch, dann sollte eben eine L-Thyroxin-Substitution überdacht werden. Das ist im Prinzip die schulmedizinische Leitlinie. Aber wie gesagt, der TSH-Wert ist halt offiziell gar kein Schilddrüsenparameter und zeigt gar nicht die Schilddrüsenfunktionen an. Es zeigt einfach nur, wie stark muss die Schilddrüse im Prinzip stimuliert werden, damit sie überhaupt ihre Arbeit tut. Und wenn sie sehr stark stimuliert werden muss, dann steigt das TSH. Und wenn sie nicht wirklich stimuliert wird, beziehungsweise nicht stimuliert werden muss so stark, dann sinkt der TSH-Wert. Das passiert meistens, wenn man eben schon mit L-Thyroxin oder auch einem anderen Medikament, Schilddrüsenhormon arbeitet, dann sinkt der TSH ab und geht meistens unter 1. Das sieht man daran, dass der TSH-Wert supprimiert ist. Aber alleinstehend sagt der TSH-Wert einfach rein gar nichts aus. Es braucht, so wie du auch gesagt hast, die freien Werte.
Was sagst du zu den
Frauen, die noch keine Schilddrüsenhormone genommen haben, die den TSH-Wert, das ist ja das Erste, was die Ärzte machen, ne? Die gucken ja erstmal nach dem TSH-Wert. Aber ich nehme jetzt noch keine Schilddrüsenhormone. Was sagst du dann? Wie aussagekräftig ist dann der TSH-Wert? Ist das da genauso?
Nicht unbedingt, ne? Also grundsätzlich, wenn keine Medikamente mit im Spiel sind, dann hast du natürlich nicht diesen Eingriff durch äußere Hormone oder den Einfluss von äußeren Hormonen, die du einnimmst. Trotzdem gibt es verschiedenste, ich sag mal, verschiedenste Situationen, in denen der TSH-Wert zum Beispiel falsch hoch oder falsch niedrig sein kann, weil zum Beispiel das Feedback, die Feedbackschleife aus der Peripherie nicht richtig funktioniert. Man kann sich das so vorstellen, wie im Prinzip so ein Heizungsregler. Wenn es im Raum sehr warm ist, reguliert dieser Regler die Heizung runter. Und wenn es kalt ist in dem Raum, reguliert der Regler die Heizung hoch. Und genauso funktioniert es auch mit der Schilddrüse und der Peripherie und unserem Gehirn. Das ist alles im Prinzip eine Feedbackschleife. Und der TSH-Wert kann aber, so wie du auch gesagt hast, durch die verschiedensten Einflüsse nach oben oder nach unten verändert sein, obwohl die Schilddrüse vielleicht gar nicht gut arbeitet oder doch sehr gut arbeitet. Und dementsprechend ist der TSH-Wert eine sehr, sehr sensible, ein sehr, sehr sensibler Wert, den man einfach nicht alleinstehend hernehmen kann, auch wenn noch gar keine Schilddrüsenmedikamente mit eingenommen werden.
Das heißt, wenn ich mir jetzt überlege, das mal zu checken, ich gehe zu meinem Arzt und sage, ich habe da eine Vermutung, irgendwas stimmt da vielleicht nicht, welche Werte brauche ich?
Nicht nur den TSH. Also in den meisten Fällen, gerade wenn man so das erstmal so das Gefühl hat, irgendwie geht es mir nicht so ganz gut, aber es ist noch so halbwegs okay. Ja, das ist jetzt relativ salopp formuliert. Man hat jetzt noch nicht die heftigste Müdigkeit, man hat jetzt auch keine krassen Gewichtszunahmen, aber irgendwie hat man so innerlich das Gefühl, mit mir stimmt irgendwas nicht. Dann ist es in den meisten Fällen so, dass der TSH-Wert unauffällig ist, in Anführungsstrichen, sprich in der Norm. Und die Norm geht mindestens bis 4,5 International Units per Milliliter. Und wenn der TSH-Wert nicht darüber ist, dann wird nichts weiter gemacht. Wenn du dir hier wieder die schulmedizinische Leitlinie anschaust, erst bei einem TSH-Wert über 4,5. Ich muss dazu sagen, es wurde in 2024 was angepasst, da sind wir tatsächlich noch höher. Meistens wird sogar erst mit Medikament gearbeitet, wenn der TSH über 10 ist. Muss man sich auch
Was?
mal geben, ja.
Bei Erwachsenen? Bei
Genau,
Erwachsenen?
bei Erwachsenen, korrekt, ja. Wenn die freien Werte in Ordnung sind, dann muss man
Okay.
erst bei einem TSH über 10 über ein Thyroxinpräparat nachdenken. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich fühle mich irgendwie nicht so gut, ich habe das Gefühl, mit mir stimmt etwas nicht, einfach direkt TSH und die freien Werte messen. Meistens ist es dann so, dass man das entweder auf Selbstzahlerleistung beim Hausarzt machen muss, wenn man halt den Verdacht hat, wenn man darauf überhaupt kommt. Oder man geht ins freie Labor und holt sich dort die freien Schilddrüsenwerte FT3 und FT4. TSH.
Jetzt habe ich meine Schilddrüsenwerte, FT3, FT4, TSH, und ich sag mal, alle drei Werte sind im Referenzbereich. Und der Arzt sagt mir, ist alles super. Ist im Referenzbereich, passt, daran liegt es nicht.
Ja, also auch hier ist es, glaube ich, ganz schön, mal kurz darzustellen, was ist eigentlich der Referenzbereich und wie ergibt er sich eigentlich? Referenzbereiche oder auch Normbereiche ergeben sich als Normalverteilungskurve. Das heißt, es wird einfach nur der Durchschnitt aller Werte sozusagen genommen von Menschen, die sich zum Beispiel das TSH und die freien Werte abnehmen lassen. Das ist einfach nur eine Normalverteilung. Das ist die Referenz. Sprich, einfach nur der Durchschnitt unserer Gesellschaft, beziehungsweise derer, die sich eben diese Werte abnehmen lassen. Aber wer geht denn zum Arzt und lässt sich diese Werte abnehmen? Doch nicht Menschen, die sich richtig energiegeladen fühlen, die sich topfit fühlen. Das sind doch einfach Menschen, die sich eben nicht so gut fühlen. Und aus denen wird dann die Referenz gemacht. Aber ich will doch nicht mich so durchschnittlich fühlen. Ich will mich doch richtig gut fühlen. Und deshalb muss ich mich an Optimalbereichen orientieren und nicht an diesen Referenzbereichen oder Normbereichen.
Ja, genau, und das ist ja das Problem, ne? Das, was für den Arzt vielleicht gut ist, oder ist, wenn die Aussage vom Arzt ist, ist alles im Referenzbereich, ist alles normal, also passt alles, heißt ja nicht unbedingt, dass es gut ist. Das heißt, was empfiehlst du den Frauen, wo sollten die Werte liegen? damit man gut funktioniert, sozusagen.
Ja. Also ich kann natürlich jetzt hier gleich mal die Optimalwerte in den Raum werfen. Das kann man sich natürlich auch mal direkt notieren. Aber grundsätzlich als Orientierung kann man auch erstmal sagen, man sollte im oberen Drittel der Referenz liegen. Das heißt, man nimmt sich die Blutwerte und schaut auf die Referenz und macht mal so einen Strich beim oberen Drittel und da soll dann drin liegen. Und wenn ich mir so die Schilddrüsenwerte unserer Kundinnen anschaue, und das waren jetzt nun wirklich schon sehr viele, das heißt, ich habe da schon sehr, sehr viele Erfahrungswerte, sehen wir tatsächlich sowas wie FT4, 0,9 bis 1,0, 1,1 Nanogramm pro Deziliter. Das ist so das, was so, ich sag mal, der Durchschnitt der Frauen, die zu uns kommen, an FT4 haben. Beim FT3 ist es meistens noch niedriger. Da haben wir so Werte rund um 2,5, 2,6, 2,7 Pikogramm pro Milliliter. Wenn man sich jetzt eben die Optimalwerte daneben legt, dann würde ich das jetzt einfach gerade mal mit an die Hand geben. Also FT4, das Thyroxin, das sollte auf jeden Fall bei 1,4 und höher liegen, sprich 1,4 ng pro dL, Nanogramm pro Deziliter. Muss man auch ein bisschen aufpassen. Es gibt da auch verschiedene Einheiten. Das heißt, man muss wirklich auf die Einheit auch achten. Ansonsten müsste man es umrechnen. Und beim FT3, also beim Triiodthyronin, bei dem aktiven Schilddrüsenhormon, da sollte man mindestens bei 3,0, am besten sogar noch 3,3 und höher Pikogramm pro Milliliter, PG pro ml liegen. Das wären so die wirklichen Optimalbereiche. Und dann ist auch der TSH-Wert nicht so relevant. Die freien Schilddrüsenwerte FT3 und FT4 sind da das wirklich Entscheidende. Und wenn die im Optimalbereich liegen, hat man schon mal sehr, sehr viel gewonnen.
Bei mir war das zum Beispiel jetzt letztens, gestern habe ich meine aktuellen Blutwerte bekommen und ich habe ein bisschen gewechselt, deswegen musste ich jetzt nur noch mal ein bisschen neu einstellen und da hatte ich einen TSH-Wert von über 3 und dann hat die mir am Telefon gesagt, das ist alles super, das ist bis 4, weiß ich nicht was, ist das eine Referenz, das passt und die freien Werte auch alles super, das passt alles. Und dann habe ich ihr gesagt, nein, das passt nicht. Und ich merke das auch selber. Ich merke das sofort an meiner Haut, die wird trockener. Ich merke das, dass ich nicht mehr abnehmen kann, obwohl ich gar nicht so viel esse und das passt da nicht mehr und das Schlafverhalten ist anders und ich spüre das auch körperlich. Und ich glaube, das ist auch so der Punkt, dass man sich nicht nur auf die Blutwerte verlässt, das ist wichtig. Das, ne, dass man also noch mal so eine Sicherheit hat. Aber wie ist das Körpergefühl dabei? Wie sind deine Erfahrungen? Merken die Frauen das, wenn die auf diese Werte kommen, dass sie sich anders fühlen?
Teils, teils. Also wenn jemand jetzt wirklich mit sehr, sehr schlechten freien Werten kommt und ein sehr hohes TSH mitbringt, dann merkt man das natürlich, wenn man dann die Frau einfach mit einem Thyroxinpräparat gut einstellt und der TSH-Wert absinkt, ne? Aber da wir noch so viele andere Einflussfaktoren auf das Wohlbefinden, auf das Energielevel haben, ist das einfach nicht das Einzige, was man machen muss. Und meistens führt das auch nicht dazu, dass sich die Frauen dann wirklich tipptopp fühlen, weil einfach noch so viele andere Herausforderungen da sind, die eben noch gar nicht angeschaut worden sind. Das heißt, ja, ich würde sagen, wenn jetzt jemand mit einem TSH-Wert von 10 kommt und man stellt die Person wirklich ein mit einem Thyroxinpräparat und der TSH-Wert sinkt auf 3, was nicht optimal ist, aber schon deutlich besser, dann spüren die Personen das. Aber wenn es wirklich um die Feinjustierung geht, wenn also jemand ein TSH von, sag mal, 2,0, 2,5 hat und die freien Werte sind eher so im unteren Bereich, aber jetzt nicht ganz so schlecht, merkt man das eigentlich kaum, wenn man sich mit einem Thyroxin zum Beispiel besser einstellt und das Thyroxin nach oben dosiert.
Was kann ich denn für mich tun, wenn ich zum Beispiel jetzt diesen Kinderwunsch habe? Da fangen ja auch viele Frauen an, auf Suche zu gehen. Und vielleicht fällt das auch erst dann auf, dass ich was mit der Schilddrüse oder mit meinem Immunsystem, dass da ein Problem ist. Also ich kenne viele Frauen, die erst dann daraufhin auf dieses Thema kommen, eine Erklärung finden. So, und da kommt dann das erste Problem. Was macht das mit meiner Fruchtbarkeit oder was kann das mit meiner Fruchtbarkeit machen und mit meinem Kinderwunsch? Was hat das mit Fehlgeburten zu tun? Das ist ein Riesenthema.
Ja, absolut. Also es ist bei uns auch ein großes Thema. Zu uns kommen auch viele Frauen, die einen Kinderwunsch haben. Das, was sich so in den Köpfen festgefahren hat, ist ja, mit Hashimoto kannst du nicht schwanger werden. Oder mit Hashimoto ist dein Risiko, eine Fehlgeburt zu haben, extrem hoch. Das ist so das, was ganz häufig man leider beim Arzt hört. Das wird einem so vor den Latz geknallt, sage ich mal, und dann muss man damit irgendwie leben, aber gemacht wird nicht wirklich was. Und ich möchte an der Stelle ganz klar sagen, wir haben schon wirklich viele Coaching-Babys produziert.
Toll. Das heißt, es ist sehr ermutigend.
Ja, absolut. Also es ist sehr wohl mit Hashimoto möglich, ein Kind zu bekommen und schwanger zu werden. Davon kann man wirklich komplett Abstand nehmen, dass das nicht möglich wäre oder dass es erschwert wäre. Wie startet man jetzt, beziehungsweise was sollte man anpacken? Also grundsätzlich muss man natürlich sagen, Schilddrüsenhormone haben wirklich an jeder Zelle unseres Körpers Rezeptoren. Das heißt, sie haben an jeder Zelle unseres Körpers eine Wirkung. Und natürlich haben sie auch zum Beispiel direkt an der Gebärmutter eine Wirkung. Sie haben aber natürlich auch einen Einfluss auf unsere Sexualhormone, sprich unter anderem Östrogene, Progesteron. Sie haben einen wichtigen Einfluss auf die Bildung des Gelbkörpers, auf die Einnistung in die Gebärmutter. Das sind alles Themen, wo man hingucken muss. Das ist natürlich schon sehr im Detail und meistens kann man das, ich sag mal, als Laie nicht selbst machen. Der einfachere Schritt für mich, den ich eigentlich jedem empfehlen kann und den man auch selbst gehen kann, ist erstmal auf die Nährstoffe zu gucken. Heute in Deutschland ist es leider so, dass wir einfach alle mit bestimmten Nährstoffen und Spurenelementen, Vitaminen unterversorgt sind. Da gibt es ja auch immer wieder Diskussionen, braucht man überhaupt Nahrungsergänzungsmittel? Ich sage ganz klar, mit einer Autoimmunerkrankung definitiv. Das heißt, das allererste, was man machen kann, ist mal seine Nährstoffe prüfen. Man kann dann natürlich mit dem Hausarzt ins Gespräch gehen und dann nachfragen, was könnte man denn abnehmen lassen. Ich würde wahrscheinlich den einfacheren Weg direkt übers freie Labor empfehlen. Das gibt es in jeder größeren Stadt. Und dort würde ich mir ein komplettes Nährstoffprofil, Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe abnehmen lassen. Das wäre aus meiner Sicht heraus der Schritt, den eigentlich jede Frau gehen kann, wenn es um das Thema Kinderwunsch geht. Bitte nicht einfach nur Femibion und inaktive Folsäure einnehmen, sondern erstmal alles messen und dann gezielt supplementieren. Und das ist eigentlich was schon einen sehr, sehr großen Einfluss hat und was das Thema Kinderwunsch sehr positiv beeinflusst.
Gibt es da bestimmte Sachen, wo du merkst, dass die immer wieder fehlen, bestimmte Spurenelemente oder sonstiges, weil das ganze Profil zu messen, das ist ja auch eine finanzielle Geschichte, das ist ja auch wahrscheinlich sehr, sehr teuer.
Absolut. Also wenn man wirklich kompletten Nährstoffrundumschlag macht, ist man schon mal gut bei 500-600 €. Wenn ich jetzt sagen müsste, die fünf wichtigsten Nährstoffe, die ich mir angucken würde, wären das auf jeden Fall Selen. Selen im Vollblut. Zink im Vollblut, das würde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ich würde mir das Ferritin anschauen, sprich den Eisenspeicher. Nicht das Eisen im Serum, sondern wirklich das Ferritin. Weil man einfach heute sagen muss, jede Frau, die regelmäßig ihre Periode hat, die hat einfach durchweg einen Eisenmangel. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Die meisten essen nicht genügend rotes Fleisch und ist auch die Frage, ist das gesund, das jeden Tag zu essen? Und wir haben einfach alle fast durch die Bank weg in Eisenmangel. Dann würde ich auf jeden Fall Jod messen. Jod ist auch ganz, ganz essentiell für eine Schwangerschaft und es ist so bei uns, dass wir in Deutschland sehr jodarme Böden haben und kaum einer isst regelmäßig Fisch, Algen, sprich nimmt Jod über die Ernährung auf, dementsprechend Jod messen, das aber bitte im Urin. Jod nicht im Blut messen, am besten einfach in der Urinprobe das Jod messen und dann gegebenenfalls supplementieren. Da kommt man natürlich ein bisschen an eine Herausforderung, was die Hashimoto-Thematik wieder angeht mit den Antikörpern. Darf man ja auch Jod nicht einfach so ohne weiteres supplementieren. Das heißt, es waren jetzt vier. Und das fünfte wären definitiv die B-Vitamine. Und wenn ich mir dann nur eins auswählen müsste, wäre das eigentlich das Holotranscopalamin, das wäre das aktive Vitamin B12. Wenn ich mich jetzt darauf beschränken müsste, es fällt mir schwer, aber dann wären das die. Natürlich gibt es darüber hinaus noch sehr, sehr viele weitere wichtige Parameter. Aber wenn man mal so einen Start haben möchte und mal so einen ersten Einblick, wie steht es denn um meine Nährstoffe, wäre das eigentlich was, wo ich sage, damit mit diesen fünf Werten wäre man schon mal ganz solide aufgestellt.
Wie ist das denn, wenn ich einen Eisenmangel habe? Was mache ich denn da? Also du hast ja gerade schon gesagt, ne, zu viel Fleisch ist ja jetzt auch nicht gesundheitsförderlich, aber was kann ich denn da tun?
Also grundsätzlich kann man ganz, ganz einfach erstmal versuchen, zu jeder Mahlzeit Vitamin C dazuzunehmen. Vitamin C zu einer Mahlzeit, die ein bisschen Eisen enthält, dazugenommen, unterstützt einfach die Eisenresorption im Darm. Meistens erreicht man damit jetzt nicht allzu viel, aber man kann es natürlich probieren. Und Vitamin C ist natürlich auch sinnvoll in Bezug auf die Autoimmunität. Das heißt, hier hat man einfach schon mal einen Vorteil, wenn man Vitamin C supplementiert. Dann kann man natürlich gucken, dass man Eisen auch oral einnimmt. Da würde ich von diesen typischen Apothekenpräparaten wie Ferrosanul oder Floradix absehen. Und würde zum Beispiel ein Eisenbisglycinat empfehlen, das oral eingenommen. Das kann auch schon ganz gut helfen. Allerdings muss man so ein bisschen aufpassen, wie hoch man das dosiert. Kann auch mal ein bisschen auf den Magen schlagen, kann ein bisschen Übelkeit machen. Da sollte man dann schon gucken, dass man sich auch jemanden an die Seite holt, der sich damit auskennt. Man kann dann natürlich auch beim Hausarzt mal nachfragen, wenn man jetzt wirklich einen sehr starken Eisenmangel hat. Ferritin, unterer Referenzbereich, irgendwo unter, ich sag mal, unter 40. Und man sieht auch schon im kleinen und großen Blutbild, dass einfach da schon Eisen fehlt. Dann kann man fast nur noch über Infusionen gehen. Das heißt, Eiseninfusion müsste man sich dann selbst holen. Meistens gibt es das nicht auf Kasse, es sei denn, man ist schon beim Ferritin außer der Referenz, außerhalb der Referenz. Ansonsten muss man es selber zahlen. Aber das wären einige Möglichkeiten, um das Eisen nach oben zu bringen.
Okay, also wenn ich jetzt Hashimoto habe und ich möchte was Ganzheitliches für mich tun, ich habe vielleicht sogar noch diesen Kinderwunsch, dann ist erstmal wichtig, mein FT3, FT4 ins obere Drittel zu bekommen. Es ist wichtig zu gucken, wo fehlt es mir an Nährstoffen, da vielleicht mal eine Vitalstoffanalyse zu machen, hinzuschauen, was kann ich wo gezielt supplementieren. Also kein Komplexpräparat, sondern wirklich gezielt, ne, auffüllen.
Absolut.
Was kann ich noch tun?
Grundsätzlich ist natürlich eine Supplementation, eine Nahrungsergänzung nur on top. Das heißt, es ist das i-Tüpfelchen irgendwo. Was kann ich noch tun? Ich kann auf jeden Fall meine Ernährung anpassen. Das heißt, ich kann schauen, dass ich eine möglichst antientzündliche Ernährung umsetze, die zum Beispiel glutenfrei ist, die Milchprodukte reduziert, beziehungsweise Kuhmilchprodukte mal ein bisschen vermeiden. Ziege, Schaf, Büffel, das ist dann schon was anderes. Wenn wir jetzt hier wirklich ins Detail gehen, hat man eine andere Caseinstruktur, die ist häufig besser verträglich. Das würde ich machen, dann kann man natürlich gucken, dass man also typische Sachen wie Alkohol und Zucker, dass man das auf alle Fälle mal rausstreicht. Einfach die Lebensmittel oder Genussmittel, die einfach wirklich ein hohes proentzündliches Potenzial haben, die sollte man auf jeden Fall mal rausschmeißen. Dann sollte man schauen bei der Makroverteilung, dass man auf jeden Fall mal auf 1,2 bis 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht kommt. Schaffen die meisten leider auch nicht. Hier könnte man gucken, ob man mit Aminosäuren oder mal einem Eiweißshake ergänzt. Das kann man sehr schön auch in die Ernährung integrieren. Gute, komplexe Kohlenhydrate, sprich jetzt nicht einfach die Spaghetti, sondern wirklich komplexe Kohlenhydrate wie zum Beispiel Buchweizen, Quinoa, Reis. Das mit einbauen. Gute Fette, sehr, sehr wichtig auch für einen Kinderwunsch. Sprich Thema Omega-3, da kommen wir dann natürlich auch zu diesem Thema. Olivenöl, Avocado, Nüsse, Fisch, fettiger Fisch, das sind alles sehr, sehr hochwertige Fette, die man mit reinnehmen sollte. Und gerade für das Thema Kinderwunsch ist eben die Omega-3-Versorgung auch unfassbar wichtig. Erreichen wir eigentlich über die Ernährung auch fast gar nicht. Ich glaube, da hast du ja auch schon viele Themen viel dazu gemacht. Also da dürfte man sehr wahrscheinlich auch ergänzen.
Kleine Werbeunterbrechung. In meiner Kinderwunschzeit bin ich auf was ganz Besonderes und Wichtiges gestoßen, und das sind die Omega-3-Fettsäuren, die ich bis heute nehme, meiner Familie natürlich auch gebe, besonders im Kinderwunsch, in der Schwangerschaft, beim Stillen, für Kinder super wichtig, denn sie unterstützen die Eizellen, wirken entzündungshemmend und tun einfach richtig gut für Herz, Gehirn, Immunsystem. Aber Achtung, Omega-3 ist nicht gleich Omega-3, denn Qualität und Reinheit machen einfach den Unterschied. Und wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann schreib mir doch einfach gerne. Jetzt geht's wieder weiter. Ja, also Omega-3 ist für mich auch ein riesengroßes Thema.
Ja, absolut.
weil ich mich damals in meiner Kinderwunschzeit auch damit beschäftigt habe und mich gefragt habe, was kann ich denn jetzt tun? Man fühlt sich da ja auch oft alleine gelassen. Und ich habe viel gelesen, viele Studien und da bin ich immer wieder auf Omega-3 gestoßen. Und deswegen, ich finde es super wertvoll und ich arbeite damit total gerne, weil ich diesen Nutzen sehe. Und das kriegst du ja bei der Nahrung gar nicht mehr so rein, weil die Fische
So
sind
ist
ja,
es.
es ist ja so, die sind ja mittlerweile alle so belastet. Das ist ja auch ein Thema bei Hashimoto, die Toxine. Das kommt ja
Genau.
auch noch on top, ne?
Ja, das kommt auch noch on top. Vielleicht können wir da gerade so ein bisschen die Verbindung schlagen zum Thema Leber und Entgiftung.
Ja, sehr gern.
Ein Großteil vom FT4, vom inaktiven Schilddrüsenhormon, wird in der Leber umgewandelt zum FT3. Und wenn die Leber schon belastet ist durch eine sehr fettreiche, sehr zuckerreiche Ernährung mit viel Alkohol oder auch über Lebensmittel, die einfach sehr viele Toxine enthalten, die belastet sind mit Pestiziden zum Beispiel, hat die Leber einfach unfassbar viel zu tun und kann natürlich nicht die Priorität auf die Umwandlung von Schilddrüsenhormonen legen, sondern legt ihren vollen Fokus, wofür sie da ist, auf das Thema Entgiftung. Damit hat sie dann schon ordentlich zu tun. Das heißt, wir sollten einfach oben gar nichts reingeben oder zumindest so wenig wie möglich reingeben, was die Leber belasten könnte, weil die Leber einfach ganz, ganz wichtig ist in Bezug auf Schilddrüsengesundheit, Entgiftung, aber auch Immunsystem und eben auch die Lage der Autoimmunerkrankung.
Aber du kannst das ja nicht vermeiden, ne? Also das sind ja zum einen die Sachen, die man isst, zum anderen sind es auch die Sachen, die man zum Beispiel auf die Haut aufträgt, die du
Korrekt.
einatmest. Was ich auch mal wieder sage, so Sachen wie Spülmaschinenpulver, Waschmittel, Deo. Ne, das sind ja alles so Fluorid, das sind ja alles so alltägliche Sachen, die bist du ja, das ist wie mit der Pille, ne? Jeder macht's, das bekommst du, jeder tut es und irgendwie brauchst du deine Sachen ja, du musst dein Geschirr spülen, du musst deine Sachen sauber halten, du willst dich eincremen. Was kann ich denn tun, um meine Leber zu entlasten oder sogar zu entgiften? Meinst du, das macht Sinn, die regelmäßig zu entgiften, oder reicht es schon, wenn ich über die Ernährung da was mache?
Ja, also grundsätzlich bin ich der Meinung, die Leber entgiftet natürlich permanent, beziehungsweise die Leberphasen, Entgiftungsphasen 1 bis 3, beziehungsweise auch 4, die laufen permanent ab. Also wenn wir nicht mehr entgiften würden, dann würden wir im Prinzip sterben. Das heißt, die Entgiftung ist in manchen Fällen, wenn die Leber sehr belastet ist, einfach tendenziell eingeschränkt. Das heißt, wir sollten da natürlich gucken, dass wir die Leber in ihrer Arbeit bestmöglich unterstützen. Das ist mir wirklich wichtig, dass man das so formuliert, weil entgiften tun wir permanent, nicht nur über die Leber, auch über unsere Atemluft, über den Darm, über den Urin, über die Haut. Was wir tun können, ist, dass wir eine Ernährung umsetzen, die sehr viele Bitterstoffe enthält. Bitterstoffe wurden auch
Ja,
gefühlt aus allen unseren Lebensmitteln rausgezüchtet, weil
genau.
bitter mögen wir ja nicht. Aber Bitterstoffe sind das Beste für die Leber. Und damit können wir natürlich schon super einfach uns was Gutes tun. Wir können schauen, dass wir entweder bittere Lebensmittel wie Chicorée, Rucola, Radicchio mit einbauen. Wir können aber auch schauen, dass wir zum Beispiel ein Bitterkräuterpulver oder Tropfen integrieren, kurz bevor wir essen, dann hat einfach die Leber ein bisschen Unterstützung durch Bitterstoffe.
Ja, ich habe da letztens auch so einen Post gemacht zu dem Thema Bittertropfen. Da kamen die Fragen, wann soll ich das nehmen? Vor dem Essen, nach dem Essen? Nehme ich das pur? Nehme ich das mit Wasser? Hast du da Empfehlungen, wie es am besten wird?
Ja, also wir empfehlen tatsächlich ein Pulver. Ich mag einfach die Tropfen nicht, weil die Tropfen im Prinzip gelöst sind, entweder in Alkohol oder in einem Konservierungsmittel. Deshalb verwenden wir Bitterkräuter. Und wir empfehlen einfach ein Viertel Teelöffel vor der Mahlzeit einfach auf die Zunge zu geben, das im Mund zergehen zu lassen. Dann hat man so richtig schön, merkt man, wie einem so irgendwie das Wasser, der Speichel im Mund zusammenläuft, weil das natürlich wirklich bitter ist. Und dann kann man es mit Wasser auch ein wenig nachspülen und dann die Mahlzeit zu sich nehmen.
Ist ja eigentlich eine kleine Sache, ne? Wenn man mal
Ja.
vor dem Essen was nimmt und man weiß, es hat einen riesengroßen Nutzen.
Total.
Super. Wie ist das denn mit Leberwickeln?
Also grundsätzlich kann man Leberwickeln natürlich auch machen. Ich bin tatsächlich ein bisschen vorsichtig. Wir haben mit unseren Kundinnen auch schon viel an diesem Entgiftungsthema gearbeitet. Und wenn der Körper einfach nicht in der Lage ist, vermehrt zu entgiften, dann und wir dann Leberwickel draufgeben, dann muss der Körper natürlich auch mit der Freisetzung vermehrter Gifte klarkommen. Und wenn er das nicht kann, ist das ein Problem. Das heißt, wenn zum Beispiel Nährstoffe fehlen, die für die Entgiftungsphasen wichtig sind, und ich dann vorher einfach Leberwickel mache, könnte es sein, dass es mir damit nicht so gut geht. Das ist das Gleiche wie wenn die Darmgesundheit nicht in Ordnung ist. Sprich, wenn ich Entzündungen im Darm habe, zum Beispiel das typische Leaky Gut, was bei Hashimoto auch ein Thema ist. Wenn ich das habe und ich unterstütze die Leber in ihrer Entgiftungsleistung, kann es mir passieren, dass es mir wirklich schlechter geht. Sprich, ich muss erst meinen Darm aufbauen, ich muss erst Nährstoffe auffüllen, ich muss wirklich erst schauen, dass ich mich auf eine gute Ausgangslage bringe, und dann kann ich das Thema Entgiftung auch forcieren. Dann kann ich natürlich auch explizit mit Nahrungsergänzungsmitteln arbeiten, sprich, ich könnte mit Mariendistel arbeiten, ich kann mit Giftbindern arbeiten, ich kann Leberwickel einsetzen, aber das erst an einem Punkt, wo ich mich schon ganz gut fühle. Und dann wirklich auch die Entgiftung forcieren kann, weil Entgiftung bzw. vermehrte Entgiftung ist für den Körper natürlich auch ein gewisser Energieaufwand oder ist auch Stress für den Körper. Und das kann ich mir natürlich nur leisten, wenn ich mich schon auf eine ganz gute, solide Ausgangsbasis gebracht habe. Das ist meine Meinung.
Die Bittertropfen kann ich aber trotzdem schon mal nehmen, auch wenn ich jetzt meinen Darm noch
Das
nicht.
finde ich
Ja,
schon.
wie
Ja,
ist das mit dem
ja.
Darm? Super spannendes Thema. Ich habe da jetzt auch super viel erzählt zum Thema Darmgesundheit, Mikrobiom, Darmmikrobiom. Leaky Gut ist ja auch was, was bei Autoimmunerkrankungen, kann man sagen, immer auftritt. Oder wie ist da deine Erfahrung?
Ich würde sagen, 99% die mit Hashimoto zu uns kommen, haben auch ein Thema mit dem Darm. Sei es das Thema Leaky Gut, sei es eine Dysbiose, sei es Candida, seien es Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Blähbauch. Also ich würde wirklich sagen, 99,9%, die zu uns kommen, haben auch ein Thema mit dem
Was war
Darm.
zuerst da, das Huhn oder das Ei?
Gute
Das.
Frage, gute Frage. Kann man nicht abschließend beantworten. Ich persönlich würde tatsächlich sagen, die Probleme im Darm waren zuerst da, weil wir natürlich, wenn wir uns mal an das Leaky Gut-Thema halten, jedes Mal, wenn wir etwas zu uns nehmen, wenn wir Nahrung aufnehmen oder wenn im Prinzip etwas sich im Darm befindet, was eigentlich im Darm bleiben sollte, aufgrund des Leaky Guts durch die Darmbarriere hindurch gehen kann, hindurch diffundieren kann und in die Blutbahn gelangt, wird unser Immunsystem gerufen. Das heißt, Immunsystem wird hergerufen, da sind Dinge, die gehören nicht ins Blut, die werden markiert, Immunsystem fährt hoch. Und wenn wir diesen Prozess lange genug haben, dann sucht sich das Immunsystem irgendwann andere Bereiche, andere Organe oder Gewebestrukturen, wie zum Beispiel die Schilddrüse, um eben dann dort sozusagen zu attackieren. Also ich würde sagen, wenn ich mich festlegen muss, die Darmproblematik war als erstes da.
Ich glaube ja auch, das ist so meine persönliche Meinung, dass das Thema Stress auch ganz viel mit der Darmgesundheit macht. Antibiotika und so weiter, ne? Was kann ich jetzt als erstes tun? Als allererstes.
Also es ist eigentlich, du hast schon das Stichwort genannt. Wir haben heute alle viel zu viel Stress. Wir gehen heute kaum mehr raus in die Natur. Wir sind völlig irgendwie entfernt von der natürlichen Lebensweise. Wir hocken ständig nur am Schreibtisch. Dann nach dem Schreibtisch hocken wir auf dem Sofa. Wir sind sehr viel drin, kaum draußen, wenn es ein bisschen regnet oder kalt ist, wer geht da schon gerne raus? Also das wäre tatsächlich das allererste, was man für die Darmgesundheit tun kann, Stress managen. Man kann den Stress leider nicht komplett rausnehmen, das muss man einfach realistisch sagen. Jeder hat heute viel zu viel auf der To-Do-Liste, aber man muss den Stress managen. Und das beste und kostenfreie Mittel, um Stress optimal zu managen, ist rauszugehen, in die Natur zu gehen, in den Wald zum Beispiel zu gehen. Wir wissen sogar auch, dass der Wald und das Waldmikrobiom unser Darmmikrobiom beeinflusst. Na, also bevor wir jetzt irgendwie anfangen, Probiotika, die teuer sind, einzuwerfen, lieber einfach mal in den Wald gehen, die ätherischen Öle des Waldes einatmen. Ja? Vielleicht auch mal barfuß über Waldwege latschen und damit sich einfach schon was Gutes tun und damit wirklich auch den Darm unterstützen. Ist total unterschätzt, aber mir geht es ja auch darum, dass wir einfach Tools haben, die wir hier mitgeben, die nicht immer kostenpflichtig sind, dass wir einfach klar machen, zurück zu einer natürlichen Lebensweise ist die absolute Basis. Vorher brauche ich nicht mich mit irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln eindecken. Wenn ich es nicht schaffe, meine Ernährung natürlich zu gestalten und meinen Lifestyle oder zumindest mal einen Teil davon natürlich zu gestalten. Also das wäre definitiv mein Punkt Nummer eins: rausgehen, in die Natur gehen, sich verbinden mit der Natur. Das ist das Wichtigste für den Darm.
Das heißt, echt der Darm. Also, das habe ich auch echt, also das höre ich jetzt echt das erste Mal, dass der Darm von dem Wald beeinflussbar wird oder das so sein kann. Also, das habe ich echt noch nie gehört. Ist das jetzt, wobei ist es ja egal, ob ich jetzt am Meer bin oder im Wald bin, oder ist das mit dem Wald, ist das wirklich gezielt jetzt das Thema Wald so wichtig?
Also es ist tatsächlich, ja, es ist tatsächlich das Thema Wald. Da gibt es eine ganz, ganz tolle Studie dazu. Es ist das Thema Wald. Es hängt zusammen mit verschiedenen oder mit den, ich sag mal, mit den Düften, die du im Wald findest. Es hängt aber auch zusammen mit der Ladung, die der Wald hat, sprich den Boden. Wenn du den Boden berührst, hast du einen Austausch von Ladung mit dem Wald, wenn man an einen Baum fasst zum Beispiel. Das sind alles Dinge, die ganz spezifisch sich auf den Wald beziehen. Aber natürlich kannst du auch zum Beispiel barfuß am Strand, am Meer laufen. Das ist natürlich auch etwas, was ein tolles Stressmanagement ist, was dich runterfährt, was dich regeneriert. Und du hast natürlich auch wieder dieses typische Biohacking-Tool, das Grounding, das Barfußlaufen. Sprich auch wieder im Prinzip back to
To the
the roots
roots.
sozusagen, ne?
Die Erdung.
Genau,
Ne?
so ist es. Die Erdung.
Morgens aufstehen und mal mit den nackten Füßen über die Wiese gehen. Im Winter, im Sommer.
Ja,
Ne, so
genau, so
einfache
ist es.
Sachen. Kann ja jeder machen. Das kostet ja kein Geld.
Ja, aber wir vergessen das irgendwie in unserem Alltag, der so getrieben ist von Leistungen, von ich muss das erledigen, von meiner To-Do-Liste. Wir vergessen das. Häufig einfach mal zurückzukommen zu uns. Und uns mal wieder ein bisschen zu erden, runterzufahren. Für uns ist ja heute irgendwie runterfahren, auf dem Sofa chillen und durch Instagram durchscrollen. Das ist für die meisten irgendwie Erholung, aber eigentlich gesehen ist es keine Erholung.
Das ist wieder weit weg von unserer Natur. Das ist wieder, ne,
Ja,
dieses ich
total.
lass mich berieseln. Das Blaulicht ist ja auch noch mal ein Thema. Ne? Ist ja auch nicht optimal. Und wir verbinden uns auch nicht mehr, indem wir uns auf die Couch setzen, Instagram, Netflix. Vielleicht ist es auch noch mal so ein Thema. Die sozialen
Absolut.
Beziehungen, ne, dieser
Oh
Austausch,
ja.
den man früher am
Ja.
Lagerfeuer hatte, der existiert ja so gar nicht mehr.
So
Nicht mehr
ist
in
es.
dem
So ist
Ausmaß.
es. Ja, so ist es. Das ist, fällt mir jetzt gerade ein. Es ist natürlich jetzt ein sehr, sehr starkes Randthema. Aber wir haben natürlich auch Neurotransmitterbildung in unserem Darm. Das heißt, wir produzieren im Darm auch Serotonin, wir produzieren GABA, Dopamin. Und das sind natürlich auch alles Botenstoffe, die uns glücklich fühlen lassen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, es gibt eine sogenannte Darm-Hirn-Achse. Das heißt, wenn wir uns glücklich fühlen, wenn wir zum Beispiel mal einen Menschen richtig drücken, mal einen lieben Menschen länger umarmen, ne, oder uns mal wirklich wieder verbinden, miteinander ins Gespräch gehen, nicht nur so vor uns hinleben und alle anderen sind so nebenher, wenn wir das mal wirklich nutzen, dieses Soziale, haben wir tatsächlich auch einen positiven Einfluss auf unseren Darm. Aufgrund eben der Darm-Hirn-Achse, aufgrund dessen, dass bestimmte Botenstoffe auf der einen Seite im Darm produziert werden, auf der anderen Seite bestimmte Botenstoffe, die in unserem Gehirn gebildet werden, auch auf den Darm wirken. Also, das wäre auch noch sicherlich ein Aspekt, den man mit reinnehmen könnte, wenn es um die Darmgesundheit geht.
Ja, im Umkehrschluss ist es ja auch so, wenn du total schlimme Phasen des Lebens hattest. Bei mir war das auch so, wo ich das Gefühl hatte, diese schlimme Phase mental gesehen hat mein Hashimoto ausgelöst. Das ist alles spekulativ. Das kann ich natürlich nicht beweisen, ne? Aber zum Beispiel in Zeiten von hormonellen Veränderungen, wenn Kinder geboren werden, haben das ja dann viele auch danach. Oder in Zeiten, man verliert jemanden durch Tod und so weiter. Auch das kann ich bei mir sagen, da kam eine weitere Autoimmunerkrankung, kein Hashimoto, aber nach dem Todesfall. Und da habe ich auch das Gefühl gehabt, wenn es dir richtig schlecht geht mental, geht das so auf den Darm und beeinflusst dein ganzes Mikrobiom und deine ganze Darmgesundheit so massiv. Oder es kann, muss ja nicht. Bei mir war das aber schon so, glaube ich zumindest, dass es einiges ausgelöst hat. Kann ich das rückgängig machen, indem ich meinen Darm wieder ins Lot bringe?
Also eine Autoimmunerkrankung, Tatsache heute ist, wir können die nicht ausradieren. Wir können sie sozusagen nicht wegradieren, wir können sie nicht komplett entfernen aus uns, sie ist grundsätzlich immer da. Das heißt, eine Hashimoto ist wissenschaftlicher Stand heute nicht heilbar. Was wir aber machen können, ist, eine Autoimmunerkrankung in Remission zu bringen, das heißt zum Stillstand zu bringen, in Bereichen, wo zum Beispiel gar keine Antikörper mehr vorhanden sind. Das ist dann für viele in Anführungsstrichen die Heilung. Für mich ist es das schon nochmal eine Differenzierung, weil es einfach keine vollständige Heilung ist, weil ich einfach mein Leben lang darauf achten muss, dass ich im Prinzip bestimmte Faktoren, Ernährungsweisen etc. pp. Meide oder eben umsetze, um diesen Zustand der Remission zu halten. Wenn ich irgendwie anfange, plötzlich wieder extrem schlecht mich zu ernähren, mich extrem im Stress auszusetzen oder auch traumatische Ereignisse erlebe, so wie du es auch gesagt hast, kann es immer wieder passieren, dass die Hashimoto oder jegliche andere Autoimmunerkrankung auch wieder ausbricht. Das heißt, es ist schon ein sehr fragiler Zustand. Wenn es das Thema Darm betrifft, wo wir ursprünglich auch herkamen, das kann man auf jeden Fall super gut in den Griff kriegen. Man kann Leaky Gut definitiv komplett ausradieren. Man kann den Darm wirklich optimal aufbauen. Und das ist natürlich ein großer Hebel dafür, dass zum Beispiel die Hashimoto dann auch wirklich in Remission kommt und die Antikörper auch zurückgehen.
Was hältst du denn vom Präbiotika, von Probiotika?
Also Präbiotika auf jeden Fall, kann man gerne einbauen. Muss man natürlich gucken, dass man das langsam hochfährt. Also sowas wie jetzt zum Beispiel Akazienfasern oder Flohsamenschalen darf man natürlich jetzt nicht von heute auf morgen auf 10, 20 Gramm hochgehen.
Das merkst du.
Das wäre nicht gut, das merkst du. aber natürlich, also Präbiotika kann man entweder über, ne, also grundsätzlich erstmal schauen, dass man genügend Ballaststoffe über die Ernährung eh schon aufnimmt, sprich viel Gemüse, Samen, Saaten, Kerne, das auf jeden Fall mit reinnehmen und dann kann man auch gerne mit Präbiotika unterstützen. Probiotika, hier auch wieder so dieses Thema Leaky Gut. Ich weiß, da gibt es verschiedene Herangehensweisen und sicherlich sprechen mir da einige zu und andere würden mir widersprechen. Ich wäre vorsichtig mit Probiotika oder mit der Einnahme von Probiotika, wenn ich mir unsicher bin, brauche ich das überhaupt? Na, also dann würde ich vorher erstmal lieber Geld investieren in eine Stuhldiagnostik und mal zu schauen, wie steht es denn so ganz oberflächlich um mein Mikrobiom? Habe ich vielleicht zu viel Fäulnisflora? Habe ich vielleicht zu wenig Säuerungsflora? Das wäre dann der Punkt, wo man ein Probiotikum einnehmen könnte. Wenn ich aber wirklich ein ausgeprägtes Leaky Gut habe, sollte ich tendenziell nicht mit einem Probiotikum arbeiten, sondern sollte erstmal gucken, dass ich die Darmschleimhaut aufbaue. Und da ist eigentlich nicht der erste Schritt, ein Probiotikum einzunehmen. Also würde ich gerne ein bisschen differenzierter tatsächlich sehen. Präbiotika auf jeden Fall.
Erster Schritt, Darmflora oder erster Schritt, mein Leaky Gut in den Griff zu bekommen. Gluten weglassen macht ja schon viel aus, ne? Weil das Gluten, das reizt ja auch sehr die Darmschleimhaut. Zucker,
ja.
Milch hatten wir ja schon gesagt, also Kuhmilch. Was hältst du denn von frischer Milch, also von Rohmilch?
Ja, grundsätzlich, da ich natürlich Agrarwissenschaftlerin bin, aus dem Herzen heraus, also Rohmilch ist natürlich ein tolles, wertvolles Produkt, gar keine Frage. Allerdings für viele einfach gar nicht verträglich. Also für viele besser verträglich als die homogenisierte, pasteurisierte Supermarkt-Kuhmilch, das in jedem Fall. Aber auch nicht immer gut verträglich. Also wenn ich wirklich ein Leaky Gut habe, würde ich tatsächlich auch mal komplett auf Rohmilch verzichten. Wenn ich Kuhmilch konsumieren möchte, finde ich tatsächlich auch die Rohmilch die bessere Wahl. Also ich kann dir hier gerne mal eine Einschätzung geben, was ich hier so an Leaky Gut sehe. Bei unseren Kundinnen, wir messen das über eine Stuhldiagnostik in Form von Zonulin. Das ist der Hauptparameter, mit dem man eben das Thema Leaky Gut oder auch Durchlässigkeit der Darmbarriere feststellen kann. Teilweise, ich würde sagen, jede fünfte Kundin bei uns hat einen Zonulinwert, der nicht mehr messbar ist. Das heißt vom Labor, die sagen dann größer als, aber darüber hinaus messen die nicht. Das heißt, wir sind nicht mal so bei so einem bisschen Leaky Gut, sondern wir haben wirklich eine extrem offene Darmbarriere. Glutamin wäre da zum Beispiel ganz vorne mit dabei, ist eine nicht essentielle Aminosäure, die sehr, sehr wichtig ist für die Darmschleimhaut. Aber auch so das Thema Kollagen, Knochenbrühe, ganz, ganz wichtig, auch das mit einzubauen, hilft unfassbar gut für die Regeneration der Darmschleimhaut. Das kann eigentlich auch jeder integrieren, Kollagen, Knochenbrühe. Da können wir natürlich auch noch Nährstoffe rausholen, das ist einfach ein tolles Produkt. Was man noch verwenden könnte, wäre Lactoferrin. Lactoferrin ist ein Eiweiß, ursprünglich aus der Kuhmilch extrahiert. Lactoferrin kann aber auch unserem Darm helfen, sich zu regenerieren, kann den Darm wieder zurück ins Gleichgewicht bringen und auch die Darmschleimhaut sehr schön unterstützen. Und ist übrigens auch noch wichtig beim Thema Eisen, Lactoferrin. Damit kann man auch ein bisschen den Eisenwert nach oben bringen. Jetzt nicht extrem, aber zumindest ein bisschen. Das heißt, Lactoferrin wäre so das dritte Supplement, was ich da verwenden würde, wenn man jetzt Knochenbrühe und Kollagen als Supplement betitelt. Das wäre die Base, wären die Basics in Bezug auf Nahrungsergänzung. Neben den typischen, wie du eben gesagt hast, Omega-3, auch Vitamin D, sehr, sehr wichtig, auch für die Darmschleimhaut. Aber natürlich grundsätzlich, du hast ja Nährstoffe auffüllen auch schon erwähnt.
Wenn ich das alles mache, wie lange dauert es, bis mein Leaky Gut geheilt ist?
Also wenn du das mit Strategie machst, da muss man natürlich ganz klar sagen, wenn man das alleine sozusagen macht, ist das einfach Trial and Error. Und da wissen wir alle, Trial and Error kostet uns Zeit. Wenn wir das mit unseren Kundinnen mit Strategie machen, haben wir, sag mal, einen Leaky Gut, der jetzt extrem war, also sprich Zonulinwert zum Beispiel nicht mehr messbar. Innerhalb von 4 Monaten kriegen wir das in den Griff.
Vorher macht ihr die Messung, daraufhin macht ihr den Plan und dann geht es wieder in die Messung, um diesen Vergleich zu haben. Und ist es dann auch so, dass die Frauen selber sagen, ich fühle mich jetzt ganz anders und das selber merken an ihrem Körper, ohne dass man es gemessen hat?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das merken wir an drei Dingen. Das erste ist, die meisten kommen und sagen, ich habe eine Laktoseintoleranz, ich habe eine Fructoseintoleranz, ich vertrage kein Histamin, ich verzichte auf dies und jenes. Und wenn wir den Darm aufgebaut haben, sage ich dann immer, jetzt teste doch mal aus. Probier mal einen Apfel. Vorher hast du darauf reagiert. Schau mal, wie es jetzt ist. Taste dich mal vorsichtig rein oder probier mal XY aus. Dann probieren sie es aus und es funktioniert. Das heißt, diese ganzen Intoleranzen sind auch nicht einfach nur Intoleranzen, die man halt so hat und die man akzeptieren muss. Sie resultieren auch aus einem Ungleichgewicht im Darm. Das heißt, das ist der erste Punkt, woran wir das merken, wenn man plötzlich deutlich mehr Lebensmittel verträgt. Punkt ist das Gewicht. Wir sehen einen ganz, ganz engen Zusammenhang, wenn wir den Darm aufbauen und Entzündungen aus dem Darm entfernen, dass das Gewicht von selbst runtergeht, obwohl wir bei uns im Coaching tatsächlich tendenziell mehr Kalorien empfehlen. Wir gehen in den ersten Wochen der Zusammenarbeit nicht in ein Kaloriendefizit, was sich die meisten wünschen, weil sie abnehmen wollen. Wir machen das Gegenteil. Und plötzlich geht das Gewicht runter, obwohl die Frauen mehr essen. Einfach weil sie halt Nährstoffe aufgefüllt haben und den Darm aufgebaut haben. Das wäre so der zweite Zusammenhang, den wir eigentlich so gut wie immer beobachten. Und das dritte Thema, ist so dieses Äußerliche. Sprich, die Haut verändert sich, die Trockenheit zum Beispiel der Haut wird besser, Unreinheiten gehen weg, Nägel werden fester, Haare werden schöner, man bekommt so seinen Glow irgendwie zurück. Viele kommen auch und sagen, Mensch, ich habe irgendwie so ein mattes Gesicht und ich habe meinen Glow verloren. Und auch der kommt zurück. Das würde ich sagen, sind die drei Hauptmerkmale, woran wir ohne Zonulin nachzumessen bemerken, hat sich der Darm schon verbessert. Und das finde ich einfach sehr eindrücklich, weil, wie du auch vorhin ganz am Anfang gesagt hast, es geht nicht immer nur darum, Diagnostik zu machen und dann zu sagen, ja, sieht super aus. Es geht auch darum zu gucken, wie entwickeln sich die Symptome, wie geht es der Person. Und wenn das in eine richtig gute Richtung geht, ist das für mich eigentlich schon ein ausreichendes Zeichen, aber ich messe es natürlich trotzdem nach.
Merkt ihr das auch zum Thema Fruchtbarkeit, Schwangerschaft, Kinderwunsch?
Auch ja, da muss ich tatsächlich sagen, haben aber die Nährstoffe einen größeren Impact. Natürlich hängt der Darm da auch wieder. Aber ich sehe so viele, die mit so heftigsten Nährstoffmängeln kommen, sei das jetzt die Folsäure, sei das die B-Vitamine im Generellen oder Eisen und Selen. Und ich persönlich hab die Beobachtung gemacht, wenn wir hier wirklich richtig gut auffüllen, klappt es schon deutlich besser mit dem Kinderwunsch. Aber bei uns ist es auch so, dass wir, ich kann das nicht so differenzieren, weißt du? Wir machen wirklich eine ganzheitliche Strategie. Wir würden niemals einfach nur sagen, wir bauen Nährstoffe oder füllen die Nährstoffe auf, wir bauen auch immer parallel den Darm mit auf, unterstützen die Leber, sprich, wir gehen immer ganzheitlich mit dran und ich denke, dass es letztendlich so die Summe an Dingen ist, die wir umsetzen, die dann dazu führt, dass zum Beispiel das Kinderwunschthema in Erfüllung geht.
Wie geht man davor, wenn ich möchte jetzt zu dir kommen oder zu euch? Ihr seid ja im Team, ne? Mit mehreren.
Ja.
Wie mache ich das? Ich
Ja, genau.
komme
Also,
zu euch. Das geht ja auch online.
Genau, also wir arbeiten rein online tatsächlich. Wir haben eigentlich Kundinnen im gesamten Dachraum. Das ist natürlich toll, weil wir dadurch super flexibel sind. Sonst ist man ja wieder örtlich gebunden. Und grundsätzlich, wie kann man auf uns zugehen? Also man erreicht mich über Instagram. Ich denke, das werden wir auch irgendwie
Auf jeden
verlinken,
Fall.
in den Shownotes, genau. Da mir einfach mal eine Nachricht schreiben und dann gucken wir, was sind die Herausforderungen und können wir dabei überhaupt unterstützen? Da müssen wir auch ganz offen und ehrlich sagen, wir können und wollen auch nicht jede Frau unterstützen. Und da schaue ich natürlich ganz genau hin und biete dann natürlich auch kostenfreie Beratungsgespräche an, wo mir dann ganz, ganz wichtig ist, wirklich die gesundheitliche Situation mal ein bisschen anzuschauen, zu gucken, können wir überhaupt unterstützen. Und wenn dem so ist, dann kann man gerne in ein Coaching zusammengehen. Aber man kann mich auf jeden Fall über Instagram erreichen und da teilen wir eh schon auch ganz, ganz viele Informationen, die man sich so auch einfach kostenfrei natürlich holen kann.
Unterstützt ihr nur bei Hashimoto oder auch bei anderen Autoimmunerkrankungen? Das würde mich nochmal interessieren.
Ja, also grundsätzlich sind wir spezialisiert auf die Schilddrüse, das heißt Hashimoto, aber auch Morbus Basedow und auch reine Schilddrüsenunterfunktionen. Und man muss natürlich dazu sagen, eine Autoimmunerkrankung kommt ja selten alleine, hatten wir ja auch schon. Dementsprechend haben wir auch häufig Kundinnen mit Diabetes zum Beispiel.
Ich habe eine Frage aus der Community mitgebracht. Und zwar schreibt eine: Ich habe seit ein paar Jahren Hashimoto und versuche jetzt schon über ein Jahr schwanger zu werden. Meine Blutwerte sind eigentlich ganz gut eingestellt, aber trotzdem klappt es nicht. Ich frage mich, ob Hashimoto vielleicht trotzdem im Hintergrund etwas blockiert. Könntest du erklären, woran das liegen kann und ob es Dinge gibt, die man über die Tabletten hinaus noch tun kann?
Also das erleben wir echt wirklich sehr oft im Coaching. Blutwerte sehen auf den ersten Blick gut eingestellt aus, klappt halt trotzdem nicht mit dem Kinderwunsch. Wir haben, glaube ich, jetzt schon in der letzten Stunde ganz gut dargestellt, dass Hashimoto einfach im Hintergrund noch ganz, ganz viele Faktoren beeinflussen kann, wie eben zum Beispiel auch das Thema Sexualhormone, Progesteron, Östradiol oder Östrogene an sich. Und ich glaube, da muss man auf jeden Fall als erstes hingucken. Das zweite ist, sind die Werte wirklich gut? Na, also ich fange nicht an, tief zu graben und nach Ursachen zu suchen, wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, dass die Schilddrüsenwerte wirklich gut sind. Da also auf jeden Fall mal die Optimalwerte, die wir zu Beginn des Gesprächs genannt haben, auf jeden Fall mal hernehmen und vergleichen mit den eigenen Werten und beurteilen, ist das wirklich im Optimalbereich? Und wenn dem nicht so ist, dann muss man da hingucken. Ansonsten ist einfach noch dieses Antikörperthema auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Die meisten haben es tatsächlich oder wissen einfach gar nicht, dass man Hashimoto in Remission bringen kann, weil einfach von den Ärzten gesagt wird, naja, die Antikörper brauchen wir einmal zur Diagnosestellung, dann nicht mehr. Das ist meines Erachtens ein großer Fehler. Ich brauche da unbedingt einen Verlauf und ich habe das Ziel, die Antikörper komplett runterzubekommen. Das heißt, das wäre die nächste Möglichkeit zu gucken, wie sind denn die Antikörper, TPO und TG-Antikörper? Und kriege ich die noch besser in den Griff? Weil Antikörper und ein überaktives, überschießendes Immunsystem können natürlich auch dem Kinderwunsch entgegenstehen. Das ist etwas, was man auch ganz klar sagen muss. Ansonsten, ja, das Thema Nährstoffmängel, Leber, Entgiftung, Darm, Stress, Cortisol, all das eigentlich, was wir besprochen haben, das müsste man sich mal wirklich grundlegend angucken. Meistens stehen da, wenn schulmedizinisch alles abgeklärt ist. Ne? Also wenn ich sag mal wirklich, man zum Beispiel schon in der Kinderwunschklinik ist und man hat schon diverse Blutwerte auch abnehmen lassen in Bezug auf Kinderwunsch und da ist alles unauffällig. Man hat Ultraschalls machen lassen und da ist auch alles unauffällig. Der Partner ist auch überprüft worden und auch da ist alles gut. Dann sind es meistens diese Themen, die wir jetzt hier im Podcast einfach besprochen haben.
Wie ist das mit meinen Hormonen? Ist es dann so automatisch, dass sich das dann von alleine wieder reguliert durch die anderen Dinge, die ich gleich oder gerade gezogen habe? Weil Zyklusmonitoren ist ja so, wir gucken mal, wie viel Progesteron hast du, wie viel Östrogen hast du. Viele Hashimoto-Patienten haben ja einen Progesteronmangel und nehmen dann, was weiß ich, Utrogest und so weiter. Wie hängt das miteinander zusammen?
Ja, sehr eng auf jeden Fall. Also ich sehe das schon, dass wenn wir die die Gesundheit, die Basis wirklich gut aufgebaut haben. Schilddrüse ist optimal, Darm ist optimal, Leber ist gut. Nebennieren, haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, sind auch gut. Dann kann sich der Körper schon sehr gut selbst regulieren. Und dann kann auch die Sexualhormonachse wieder ins Gleichgewicht kommen. Das heißt, wir können auch weg von der Östrogendominanz wegkommen, wenn jetzt zum Beispiel jemand einen sehr unregelmäßigen Zyklus hat oder auch nicht in jedem Zyklus Eisprünge hat oder der Zyklus sehr kurz ist und man das Gefühl hat, ja, wahrscheinlich habe ich zu wenig Progesteron, dann das auf jeden Fall messen lassen. Ich würde das immer übers Blut machen. Ich bin bei Hormonen tatsächlich kein Fan von Speicheldiagnostik. Ich würde es übers Blut messen lassen. Wenn ich dann sehe, ich habe zum Beispiel einen starken Progesteronmangel, wenn ich es zum richtigen Zyklustag messe, das muss man auch noch dazu sagen, kann man natürlich mit bioidentischen Hormonen, mit bioidentischen Progesteron noch arbeiten. Man kann aber natürlich auch erstmal versuchen, über Pflanzenstoffe zu gehen. Das heißt, über sowas wie Mönchspfeffer, Frauenmantel, DIM, Calciumdeglucarat, das sind alles Präparate, die könnte man verwenden. Das würde ich aber wirklich nur empfehlen, das mit einem Therapeuten zu machen. Das würde ich nicht in Eigenregie machen.
Die Frage ist halt immer, was kann ich tun? Ja, womit kann ich mich identifizieren, ohne dass ich das als Verlust empfinde und Verzicht?
Ja, wir bringen unseren Kundinnen auch immer bei, bevor sie auf etwas verzichten, wie zum Beispiel Gluten, sollen sie sich immer gute Alternativen erstmal zusammensuchen, dass es sich eben nicht anfühlt wie Verzicht. Sprich, nicht einfach auf Gluten von heute auf morgen verzichten und auf das, keine Ahnung, glutenfreie Brot umsteigen. Sondern wirklich erstmal ein paar Brote durchtesten. Was mag ich denn? Was schmeckt mir denn wirklich? Und sich da so ein kleines, so ein bisschen was zusammenstellen. Und dann Gluten komplett rausnehmen. Also erst Alternativen finden, mit denen man wirklich zufrieden ist, die einen auch befriedigen. Und dann bestimmte Lebensmittel wie zum Beispiel Gluten oder sonst irgendwas rausnehmen. Finde ich einfach schöner von der Vorgehensweise. Dann fühlt man sich nicht so, fällt man nicht in so ein Loch und denkt, oh, ich muss auf alles verzichten, sondern hat sich erstmal etwas aufgebaut an Alternativen, womit man wirklich dann auch zufrieden
Du
ist.
hast gerade gesagt, Chair. Das sind ja
Ja.
diese Sachen, auf die man dann als erstes greift. Habe ich ja auch gemacht.
Also, ich höre das ja, man liest es ja auch schon so viele Jahre auf Instagram, auf Social Media, glutenfrei ist gesund. Aber glutenfrei ist nicht gleich gesund. Wenn ich die ganzen Ersatzprodukte mir angucke und mal die Zutaten anschaue, ist es wahrscheinlich deutlich harmloser, einfach nur das gute alte Sauerteigbrot vom Bäcker zu holen, und nicht die ganzen Zusatzstoffe, Konservierungsmittel, Haltbarmacher, die ich in diesen Fertigprodukten drin habe, zu konsumieren. Und das ist auch das, was häufig dann die Probleme macht, was die Unverträglichkeiten einfach macht, weil da so viel Zeug reingemischt ist. Wenn dann einfach auf gute, glutenfreie Bäckereien zurückgreifen, kann man sich alles online ordern. Gibt es eine Handvoll wirklich toller Bäckereien in ganz Deutschland, wo man bestellen kann. Das ist die einfachste Option. Oder man backt es selber. Da braucht man ein paar Anläufe, bis man es gut hinbekommt mit wirklich reinen Mehlen, sprich mit Buchweizen, Reismehl, Kastanienmehl, Quinoa-Mehl, Teffmehl, da gibt es so
Maniokmehl
viele
finde ich ganz
Mehle.
schön vom Geschmack.
Genau, Maniok. Ja, total. Da gibt es ja auch sogar schöne Fertigmischungen sozusagen vom Maniokmehl, die eigentlich auch ganz solide sind. Da muss man sich das nicht selbst zusammenmischen. Also erstmal nach guten Alternativen suchen, aber nicht so dieses typische abgepackte Fertigbrot aus dem Laden. Das ist keine gute Alternative und die schmeckt ja auch einfach
Wer
nicht.
hält mal fest? Also, wir füllen Nährstoffe auf, wir achten auf unser Stress, wir tauschen die Lebensmittel nicht aus gegen in glutenfrei einfach, sondern versuchen natürlich zu bleiben. Ach so, Nebennieren haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Ja,
Ja,
sicherlich
wichtiges
auch nochmal ein
Thema aber
großes
auch.
Thema.
Ja.
Ja, absolut. Ja, Nebennieren schaut keiner hin. Weiß nicht, wie es dir da
Ja,
ging.
genau.
Bei mir hat da keiner hingeschaut. Und ich habe auch ganz, ganz viele Frauen, die zu uns kommen, die wirklich, was das Energielevel angeht, also die haben keine Energie mehr. Und da wird immer nur gesagt, ja, ein bisschen mehr Sport, ein bisschen Bewegung, gesünder essen. Die Schilddrüsenwerte sehen doch alle gut aus und sie sehen vielleicht wirklich gut aus. Und die Frauen sind trotzdem erschöpft. Teilweise auch schon geht es in die depressive Verstimmung, Heißt, wir haben Neurotransmitterbildung in den Nebennieren, wichtig für unsere Stimmung, guckt kein Mensch hin. Und wenn ich sowas in der Anamnese sehe, dann lasse ich ein Stress- und Erschöpfungsprofil machen. Das ist ein Nebennierenprofil, wo ich im Prinzip ein Cortisol-Tagesprofil messe, wo ich Neurotransmitter und Katecholamine messe. Und da sehe ich ganz, ganz häufig Verschiebungen. Da sehe ich entweder eine komplett flache Cortisolkurve, also Cortisol wird im Prinzip schon gar nicht mehr adäquat produziert. Ich sehe da sehr niedrige Serotoninwerte. Das sind häufig die Frauen, die dann auch schon Antidepressiva verschrieben bekommen haben, wo ich einfach nicht verstehe, warum man nicht vorher mal das Serotonin überprüft. Und das wiederum hängt natürlich auch alles mit der Schilddrüse zusammen. Also Nebennieren, glaube ich, sind ein total unterschätzter Bereich. Die Nebennieren sind ja im Prinzip auch eine Hormondrüse. Auch sehr klein, wird aber nicht wirklich berücksichtigt. Und ich verstehe auch nicht, warum. Weil der Zusammenhang zur Schilddrüse, zum Darm, zum allgemeinen Wohlbefinden ist einfach riesig.
Ja, und es gehört alles zusammen. Schilddrüse, Leber, ja. Darm, Nebennieren. Und wenn eins davon aus dem Gleichgewicht ist, ne, klar, dann profitiert natürlich der Rest nicht davon. Wie kannst du das denn messen? Du hast gerade gesagt, du lässt das dann überprüfen. Wie machst du das?
Wir machen das über einmal einen Speicheltest. Sprich, du machst ein Speicheltagesprofil vom Cortisol, also spuckst in so kleine Röhrle rein. Je nachdem, welchen Test man da macht, 5 bis 10 Proben gibst du da ab, sodass du einen schönen Verlauf hast über den Tag hinweg. Und es gehört eine Urindiagnostik mit dazu. Über den Urin misst du die Katecholamine, sprich die Neurotransmitter, Serotonin, Adrenalin, Noradrenalin und Dopamin. Das messen wir wirklich, wenn wir sehen, da kommt jemand zu uns, der ist wirklich völlig erschöpft. Die Person hat sich vielleicht auch schon öfter mal krank schreiben lassen vor Erschöpfung. Dann machen wir solche Profile und wir finden da wirklich sehr, sehr vieles. Sehr, sehr viele Ungleichgewichte. Aber auch hier leider wieder der Bezug zur Schulmedizin. Die Schulmedizin sieht im Prinzip dieses Thema der Nebennierenerschöpfung nicht. Die Schulmedizin sieht nur die völlige Fehl- oder Dysfunktion der Nebennieren. Das ist der sogenannte Morbus Addison. Dazwischen gibt es für die Schulmedizin nichts.
Genau.
Aber das sehe ich anders. Und gerade wenn wir mal gucken, die Burnout-Statistik, wenn wir uns das angucken, die steigt ja auch von Jahr zu Jahr. Bei Corona, das war ja auch ein extremer Anstieg. Das heißt, Burnout ist auch etwas, wo wir auf jeden Fall auf die Nebennieren gucken müssen. Und ich sage immer ganz gerne, vor jeder Phase des Ausgebranntseins, sprich vor jeder Phase des Burnouts, kommt eine Phase des Brennens, wo es den Personen richtig gut geht, die fahren da richtig hoch, die sind voll auf Stress im Prinzip. Und das fühlt sich für die meisten Schilddrüsenunterfunktionsbetroffenen oder Hashimoto-Betroffenen ja sehr gut an, mal so ordentlich auf Cortisol zu fahren. Plötzlich hat man richtig Energie, aber das ist keine schöne, keine echte Energie. Und dann kommt der Crash. Dann kommt dieses Ausgebranntsein. Und das sehen wir ganz, ganz häufig in diesen Nebennierenprofilen. Und dann müssen wir die Nebennieren aufbauen.
Gibt es da freie Labore, wo ich das machen kann?
Also wir machen das mit BioVis. Das ist eines der größten Labore in Deutschland. Die machen diese Diagnostik komplett, allerdings eben nur für Ärzte, Heilpraktiker und Apotheker. Man kann das als, ich sag mal, Privatmensch, kann man das über Medivere zum Beispiel machen. Medivere ist angegliedert an Ganz Immun. Ganz Immun ist auch ein großes freies Labor, sitzt in Mainz. Darüber kann man sich einfach online diesen Test bestellen, den durchführen, einschicken und dann kriegt man das Ergebnis zurück. Allerdings muss man sagen, auch diese Labore orientieren sich natürlich an Normbereichen.
Das heißt, es macht schon Sinn, das begleiten zu lassen, von euch zum Beispiel, ne?
Also wenn es jetzt wirklich um die Nebennieren geht, dann ja, das sollte man nicht alleine machen, weil da dann auch einfach irgendwann die Frage ist, wie sehr sind die Nebennieren schon mitgenommen, braucht es eventuell auch eine medizinische Begleitung, sprich die Gabe von zum Beispiel einem Hydrocortison. Das haben wir zum Glück in den seltensten Fällen. Wir können das schon ganz gut auch über das, was wir im Coaching machen, aufbauen. Aber manchmal geht es halt einfach nicht mehr. Da muss man ganz realistisch, und sagen wir dann auch als Coaches ganz realistisch, wir können da nicht helfen. Es braucht da wirklich, wirklich die schulmedizinische Unterstützung, wenn diese Diagnostik schon so ist, dass man sieht, Cortisol zum Beispiel gar nicht mehr vorhanden, Serotonin auch schon kaum mehr vorhanden, dann braucht es fast eben die ärztliche Betreuung.
Was heißt das dann für mich? Ich gehe zum Arzt und der verschreibt mir dann was Passendes und dann wird es dann wieder besser und ich kann das irgendwann wieder ausschleichen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also man muss natürlich, wie du auch vorhin gesagt hast, fragen, was ist die Ursache? Was ist die Ursache davon, dass meine Nebennieren überhaupt so in Mitleidenschaft gezogen wurden? Aber primär rein aus der schulmedizinischen Sicht gesehen, gibt man dann ein Hydrokortison. Man kann auch mit DHEA arbeiten. Das ist die Vorstufe für bestimmte Hormone, die auch in der Nebenniere gebildet werden. Das heißt, da versucht man im Prinzip die Nebennieren über einige Wochen anzuschieben. Das macht man aber nicht über einen längeren Zeitraum. Wenn es noch nicht, ich sag mal, so ausgeprägt ist und man jetzt nicht die völlige Nebennierenerschöpfung hat, hat man es aber sehr schwer in der Schulmedizin. Dann braucht man wirklich einen ganzheitlichen, funktionellen Mediziner, der sich dem annimmt. Beim Hausarzt wird man wahrscheinlich da nicht gerade offene Türen einrennen.
Wenn ich jetzt bei euch in der Beratung bin und wir machen einen Test und ihr seht, ja, okay, das ist jetzt nicht optimal, man kann das jetzt ein bisschen anschieben, könnt ihr mir da konkret helfen und sagen, macht das und das und das und das?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir sehen, dass die Nebennieren eigentlich noch ganz gut funktionieren, wir haben zum Beispiel nur leichte Verschiebungen, dann können wir auf jeden Fall sehr gut unterstützen. Eines der Stichpunkte wären hier das Thema Adaptogene. Adaptogene sind im Prinzip pflanzliche Stoffe, die man verwenden kann. Ashwagandha ist da so das, was jeder eigentlich schon mal gehört hat. Es gibt noch viele, viele weitere Adaptogene wie Rhodiola, wie Ginseng, wie Cordyceps. Die muss man aber sehr, sehr vorsichtig auswählen und auch immer eben in
Begleitung.
Berücksichtigung, genau in Begleitung von den anderen Punkten, aber in Berücksichtigung auch des gesamten Zustandes. Du kannst jemanden, der zum Beispiel sehr stark erschöpft ist, nicht extrem anschieben, zum Beispiel mit Cordyceps. Da pushst du die Person zu sehr, sodass sie dann zum Beispiel Schlafprobleme bekommt. Das heißt, da musst du wirklich tatsächlich erstmal noch mehr in die Runterregulation gehen. Und das ist etwas, was man einfach als, ja, so ohne das gelernt zu haben, einfach nicht alles im Blick haben kann, weil das einfach so eine tiefe Materie ist, in die man da einsteigt. Das sollte man wirklich nicht alleine machen. Aber man hat gute Möglichkeiten, das auch ohne ärztliche Betreuung hinzubekommen.
Noch zum Abschluss, welche Symptome könnte ich denn haben, wenn ich Probleme habe mit meinen Nebennieren? Gibt es da so was ganz Spezifisches?
Also ich bin gespannt, was du sagst, ob du da auch bestimmte Symptome irgendwie für dich selbst irgendwie zugeordnet hast oder das auch schon beobachtet hast. Ich würde sagen, was aber jetzt nicht auf Studienwissen beruht, sondern auf unserer eigenen Erfahrung. Wenn jemand so typisch vom Sofa aufstehen und Schwindelattacken hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Natürlich könnte es auch mit Blutdruck zusammenhängen, aber auch das ist wieder ein wichtiges Thema bei den Nebennieren. Sprich, ständig so schwarz vor Augen, Sternchen sehen oder dass einem schwindelig ist. Das beobachte ich häufig. Was ich auch häufig beobachte, äußerlich, sind so richtig schön dunkle Augenringe, eine fahle Haut, brüchige Fingernägel. Einfach der Körper investiert dann nicht mehr in Äußeres, weil das ist nicht überlebensnotwendig.
Haarausfall.
Genau, Haarausfall, absolut auch. Ja. Und was wir natürlich auch beobachten, das ist einfach die Stimmung. Na, also du kannst eigentlich, oder jeder, der zu uns kommt und wir sehen in der Anamnese, die Person nimmt ein Antidepressiva, egal welches jetzt das ist, wir machen ein Neurotransmitter, und Cortisolprofil. Das wird leider in der, Schulmedizin nicht gemacht. Es wird dann halt das Antidepressivum verschrieben. Nach ausführlicher Anamnese, dann wahrscheinlich auch von einer Psychotherapeutin. Aber es wird in den seltensten Fällen werden die Nebennieren wirklich mal untersucht und das holen wir nach. Und dann muss man sich so ein bisschen vorsichtig rantasten, weil natürlich die Medikamente da ja auch noch mit im Spiel sind und es gibt ja auch Wechselwirkungen. Aber das wäre noch so eine dritte Auffälligkeit, einfach dieses depressive, ängstliche, sehr zurückgezogen sein. Sich Sorgen machen. Das sind auch so typische Charaktereigenschaften von jemandem, der einfach keine ich sag mal, saftigen Nebennieren in Anführungsstrichen hat. Das ist unsere Erfahrung.
Ja, weil es sind ja auch alles Faktoren, die man mit der Schilddrüse so ein bisschen auch zusammenbringen könnte, wenn die Unterfunktion, also zum Beispiel, wenn du in einer Unterfunktion bist, dann bist du ja auch eher so ein bisschen träge und ach ja, die Stimmung ist vielleicht nicht ganz so gut, die Haare, die gehen aus, die Haut wird schlechter oder kommt das wirklich von den Nebennieren, was ja mit der Schilddrüse auch zusammenhängt?
Kann sicherlich sich gegenseitig bedingen. Ne? Also, was auch ein ganz, ganz, ganz typisches Merkmal noch ist, da sind die Nebennieren aus dem Gleichgewicht, noch nicht jetzt in der völligen Erschöpfung, ist so dieses typische, man kommt morgens nicht aus
Das
dem
hätte ich
Bett
jetzt
oder
gesagt.
Vormittag oder.
Ja, das wäre jetzt
Okay,
mein Punkt
gut.
gewesen. Du bist morgens nicht so wirklich wach. Du kommst
Genau,
nicht raus und du
ja.
denkst dir, das kann ja jetzt nicht sein. Ich habe jetzt, keine Ahnung, 9 Stunden geschlafen und du fühlst dich einfach immer noch müde, kommst nicht so in die Gänge. Vielleicht auch, ist es das auch, dass man vielleicht abends nicht einschlafen kann, dass es das alles so ein bisschen verschoben ist?
Ja, genau. Man hat dann so am Abend sein Hoch. Das sind dann so die typischen, die sagen, oh, ich bin die Nachteule. Stimmt aber eigentlich gar nicht. Die kommen nur einfach morgens nicht aus dem Bett, weil sie halt ein Problem haben auf Stoffwechselebene. Das sind wirklich die, die so ab 17, 18 Uhr nochmal so richtig hochfahren. Da blühen die dann auf. Ne? Einfach weil eben Cortisol verschoben ist. Ne? Weil Cortisol morgens nicht da ist, das, was uns eigentlich wach machen sollte, was uns Energie mitgibt. Und das merken die aber dann am Abend.
Was hältst du denn davon, wenn man eine Weile Cortison genommen hat, aus welchen Gründen auch immer? Das ist ja auch das Mittel der Wahl aus der Schulmedizin, Cortison. So, und ich habe das jetzt ein paar Monate genommen, schleicht das aus. Was macht das mit meinen Nebennieren?
Ja, das fährt die ja, das fährt die Nebennieren erstmal komplett runter. Also nach einer ordentlich langen Cortisongabe brauchen wir eigentlich auch keine Nebennierendiagnostik machen, weil man eigentlich weiß, wie das Cortisol aussieht. Na, also das ist komplett runtergefahren. Deshalb habe ich auch eben explizit Hydrocortison gesagt, nicht Cortison. Hydrocortison würde man eben verwenden, um die Nebennieren aufzubauen. Mit Cortison macht man die Nebennieren ganz salopp gesagt platt.
Und ich habe jetzt mehrere Monate Cortison genommen, brauche diesen Test ja eigentlich dann gar nicht mehr zu machen. Was kann ich als erstes tun, um die Nebennieren aufzubauen? Gibt es da was, was man allgemein sagen kann?
Nährstoffe, 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 Vitamin C unterstützt wunderbar die Nebennieren. Das auf jeden Fall mit rein und dann schon ein Profil machen lassen. Also es ist natürlich nicht so, dass jetzt, wenn du 3 Wochen oder 4 Wochen Cortison genommen hast, die Nebennieren sich nicht selbst regenerieren können. Da würde ich mir dann ein paar Wochen Zeit geben. Und wenn ich das Gefühl habe, es geht mir irgendwie nicht besser, ich habe das Gefühl, ich habe keine Energie oder habe so dieses typische, am Abend fahre ich irgendwie voll hoch oder bin plötzlich vermehrt infektanfällig, ist auch was, was die Nebennieren häufig betrifft, dann sollte ich schon mal ein Profil machen lassen. Na, wäre dann schon wichtig.
Was kann man noch nehmen für die Nebennieren an Supplements?
B-Vitamine, auch ganz wichtig. Alle B-Vitamine grundsätzlich. Ansonsten tatsächlich ja, die Adaptogene. Also wenn man mit einem Adaptogen anfangen möchte, wo man möglichst sicher sein möchte, dass man das eigentlich gut verträgt und dass das eigentlich auch gut für jede Situation, für jede Lebenslage passt, würde ich tatsächlich ein Ginseng empfehlen.
Hat ja auch eine beruhigende Wirkung, ne?
So ist es. Ja, man denkt immer, man muss sich dann pushen, aber dieses Pushen ist in den meisten Fällen noch zu früh. Man muss dann erstmal sich, wie gesagt, ein bisschen eher runterregulieren, noch mehr Fokus auf Regeneration, auf Ruhe und dann, wenn man sich wieder ein bisschen besser fühlt, dann kann man so in diese aktivierende, pushende Richtung
Ja,
gehen.
was ich gemerkt habe zum Thema Nebennieren, ich habe Skifahren gelernt irgendwann und ich war jeden Tag von morgens bis abends am Skifahren. Ich war das ja auch nicht gewohnt. Ich lag nachts wach im Bett und ich habe immer gedacht, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Ich muss morgen wieder Energie haben. Ich brauche diese Energie für meinen Körper. Ich muss Skifahren. Und dieser Stress auch, der kam ja noch mit dazu, ne? Wenn du Skifahren lernst, du fährst den Berg runter, du hast ja auch Angst. Das heißt, der Körper, ne, hat jede Menge Cortisol ausgeschüttet. Bei mir war das auf jeden Fall so. Und ich kam gar nicht mehr zur Ruhe. Das war ganz fürchterlich. Und dann habe ich das meiner Freundin erzählt danach. Die hat auch Probleme damit und hat auch gesagt, nee, das ist bei mir auch so. Also wenn ich zu viel Sport mache, ich kann gar nicht mehr schlafen. Meine Nebennieren, die sind total unter Stress.
Das ist auch was, was wir ganz, ganz häufig bei uns auch beobachten. Also gerade so dieser typische Teufelskreislauf mit Gewichtszunahme wegen der Schilddrüse, Müdigkeit, und da versucht man sich da so ein bisschen rauszuholen mit Sport. Aber nach dem Sport ist man dann völlig erschöpft, braucht erstmal eine ganze Woche, bis man halbwegs regeneriert ist. Und dann ist einfach Sport überhaupt gar nicht der richtige Weg. Und das ist für viele sehr, sehr augenöffnend, aber auch sehr schwierig zu akzeptieren, weil ganz, ganz viele halt mit dem Gewichtsthema kämpfen. Und dann erstmal abzulassen vom Sport ist für viele echt eine Herausforderung. Sprich, wir müssen da erstmal den Umweg gehen, mehr Ruhe reinbringen, eher ruhige Bewegungen.
Was hältst du denn von Yoga oder Pilates?
Genau, also ich würde dann schon auch eher so ruhigere Sportarten empfehlen, Yoga, Pilates, wobei Pilates natürlich auch ordentlich anstrengend sein kann. Ich würde schon schauen, dass ich da jetzt nicht meinen Puls extrem hochbringe. Und worauf ich viel, viel mehr achten würde, ist auf meine Regenerationszeit. Wie lange brauche ich wirklich, um mich von dieser Sporteinheit, egal ob das jetzt Yoga oder Pilates war, wie lange brauche ich, um mich zu erholen? Und wenn das länger als 2 Tage ist, dann ist es schon eher wahrscheinlich noch nicht das Richtige für mich.
Wenn ich meinen Darm jetzt wieder im Lot habe, die Leber entlasten konnte und mich um meine Schilddrüse gekümmert habe, kann das dann auch sein, dass die Nebennieren von alleine wieder in Schwung kommen, dadurch, dass das andere wieder gut läuft?
Ja, das kann auch
Ja?
passieren. Ja, der Körper kann sich immer ganz gut selbst regulieren, wenn wir ihm alle möglichen Dinge sozusagen dazu bereitstellen, die er dann auch nutzen kann. Und das ist schon meine Haltung. Der Körper kann sich auch ganz gut selbst helfen. Ich glaube tatsächlich, dass unabhängig von dem, was man wirklich tun kann, das Wichtigste ist, dass man dranbleibt. Dass man sich nicht zufrieden gibt mit, ach ja, ist doch alles in Ordnung, sie bilden sich das nur ein. Oder ja gut, sie haben jetzt vielleicht den Kinderwunsch, erst seit einem Jahr, probieren Sie es mal noch 3 weitere Jahre. Ich glaube, das Wichtigste ist, nicht aufzugeben und immer auf seinen Körper zu hören. Und wenn man nur den leisesten Verdacht hat, dass da was nicht in Ordnung ist, dann tief danach graben, sich nicht zufrieden geben mit, ja, das passt schon alles. Ich glaube, das ist der allerwichtigste Faktor, dass man für sich dranbleibt, dass man auf sich, auf sein eigenes Körpergefühl vertraut und dass man sich nicht da irgendwie verunsichern lässt von, ja, ist ja alles in der Norm. Das ist, würde ich sagen, das allerwichtigste, was dem zugrunde liegen muss.
Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Letzte Frage noch, was mich jetzt persönlich auch sehr interessiert, weil ich ja auch Kinder habe. Du hast ja auch gesagt, das ist, oder das kann vererbbar sein, ne? Was kann ich denn als Mama tun, um das bei meinen Kindern möglichst nicht zu sehen, solche Erkrankungen wie Schilddrüsenunterfunktion, Hashimoto und so weiter? Oder
Also auch
kann man da
von,
nichts tun?
doch, da kann man auf jeden Fall was tun. Hätte ich auch gerne früher gewusst. Von Grund auf, von klein an, auf die Ernährung achten. Auch mit Nährstoffen arbeiten, mit den Kindern rausgehen, die Basics umsetzen. Aber vor allen Dingen auch die hormonellen Umstellungsphasen, die Kinder und Jugendliche durchlaufen, im Blick behalten. Das heißt, nicht irgendwie abtun, wenn das Kind irgendwie mal sagt, Mensch, Mama, ich bin so müde in der Schule oder ich kann mich nicht konzentrieren oder die Leistung fällt ab. Dann das nicht einfach abtun, sondern hingucken. Gerade in diesen hormonellen Umstellungsphasen, wie zum Beispiel dem Wechsel in die Pubertät. Wenn da was auffällig ist, auf jeden Fall Schilddrüsenwerte abnehmen lassen, auch mal einen Ultraschall machen, da schon unbedingt hingucken und es nicht so abtun, so nach dem Motto, ja, jeder hat mal irgendwie Leistungsabfälle, jeder kann sich mal nicht gut konzentrieren. Das sind so die ersten Vorboten davon.
Thema Jod, weil Jod braucht ja auch unsere Schilddrüse.
Ich würde einen Urintest machen. Auch den Urintest kannst du entweder beim Hausarzt machen oder machst es zum Beispiel über Medivere, kostet 30 €. Hat man dann einfach mal einen Status quo und dann weiß man, muss ich überhaupt was hinzufügen oder passt es eigentlich so? Das würde ich immer machen, bevor ich supplementiere, gerade bei Kindern.
Welches Jod kannst du da empfehlen?
Ja, also wenn wir jetzt bei Kindern bleiben, natürlich eher Tropfen. Das ist schon besser für die natürlich zum Einnehmen. Ansonsten ist es eigentlich egal, ob Tropfen, Kapseln oder Tabletten. Okay. Kelpalge ist sehr gut, aber man kann auch ein normales Kaliumjodid zum Beispiel nehmen.
Kann man Kelp eigentlich in der Stillzeit nehmen und in der Schwangerschaft?
Ich wäre ein bisschen vorsichtig, dann würde ich tendenziell auf ein Kaliumjodid gehen, weil es einfach keine Studien dazu gibt. Studien an Schwangeren sind natürlich sehr unethisch. Das heißt, da haben wir einfach sehr wenige Daten. Ich würde auch in der Schwangerschaft zum Beispiel niemals mit sekundären Pflanzenstoffen arbeiten, sowas wie Ashwagandha oder Ginseng. Wäre ich sehr vorsichtig in der
Und in der
Schwangerschaft.
Stillzeit? Wie ist das in der Stillzeit? Kann ich da Ginseng nehmen?
Grundsätzlich ja, man muss sich bewusst sein, dass man natürlich alles, was man selbst aufnimmt über die Muttermilch, wenn man stillt, weitergibt. Ist sicherlich jetzt so kein Problem in Bezug auf gesundheitliche Themen, aber kann natürlich sein, dass so ein Adaptogen, so ein Pflanzenstoff natürlich auch den Geschmack der Muttermilch verändert. Habe ich schon öfter beobachtet, dass so, dann nicht mehr so gut die Muttermilch angenommen wurde. Deshalb, da muss man ein bisschen aufpassen.
Okay. Ja, super. Ich finde, wir haben heute ziemlich viele Themen besprochen. Wir haben sehr viele Infos von dir bekommen, die sehr, 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 sehr wertvoll waren. Und schön. Wer mehr wissen möchte und wer eine Begleitung braucht, der darf sich gerne bei dir melden. Ich verlinke natürlich alles in die Shownotes. Ich kann ja auch mal die Labore verlinken für denjenigen, der es interessant findet.
Sehr
Vielen
schön.
Dank für deine Zeit.
Ja, Judith, danke, dass ich da sein durfte. Das hat mich sehr gefreut.
Ich finde es großartig, dass ich das teilen kann mit dir hier in dem Podcast Hallo Wunschkind und deswegen mache ich das. Und wenn du das gefallen hat und du Spaß daran hast, das zu hören, bitte nimm dir die Zeit und bewerte meinen Podcast mit 5 Sternen. Da, wo du ihn gerade hörst, kommentiere auch gerne, wie sind deine Erfahrungen, wie sind deine Gedanken zu dieser Folge. Und wenn du selber noch Fragen offen hast, dann schau mal in die Shownotes. Da habe ich alles verlinkt, wie du Katharina findest. Ich habe das Labor nochmal reingestellt, weil vielleicht möchtest du nochmal einen Jodtest machen oder einen Cortisoltest machen. Ich habe es auf jeden Fall für mich nochmal gemacht. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Lass dich niemals unterkriegen, guck immer nach vorne. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, alles Liebe.